Curly im Gebäude, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Frank Plassberg. Nicht im Fernsehen, sondern bei uns. Hart und fair. Es wird nice. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag überall zu euch, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok und Instagram. Lasst uns einen Kommentar da, dann reißen wir eine geile Flasche auf. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Hallo, herzlich willkommen bei Hart aber fair.
Hart aber fair.
Mit Curly.
Ja,
hast du das denn noch gesehen eigentlich?
Nein.
Du warst in der Bar natürlich.
Ja, ich muss arbeiten. Ich kann mir das nie anschauen.
Du kannst es aber in der Mediathek anschauen, du Fuchs.
Ja, aber wenn es nicht live ist, wenn es nicht live ist, ist es nicht leibend.
Ja, stimmt. Aber es war, das Krasse war aber echt, was live war. Es war schon irgendwie wild. Ich war schon ein bisschen nervös.
Weißt du, warum wir das eigentlich live machen? Ich bin mal darüber nachgedacht und ich dachte, ist das schlau?
Das habe ich mich danach auch gefragt, weil ich habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, eine Bong zu rauchen live im Fernsehen oder einen Joint zu drehen, weil das könnte ja dann keiner verhindern, wenn es live ist. Aber dann habe ich gedacht, wahrscheinlich machen die das, dass die Leute vielleicht so ein bisschen irgendwie nervöser
sind. Oder vielleicht
ralliger sind, so gefühlt vielleicht.
Ralliger. Rauchst du viel Bong?
Die Frage hat mir schon lange niemand mehr gestellt.
Ich stelle mir das so brachial vor.
Nee, gar nicht mehr, Digga. Früher so 16, 17, 18, 19, 20, da habe ich nur Bong geraucht. Da waren Joints für mich Verschwendung. Und ich habe Leute halt so belächelt, die Joints geraucht haben, weil ich dachte, was ist mit euch los hier auf? Weil wir hatten da halt. Aber wir hatten sehr viele verschiedene Bongs zur Auswahl. Wir hatten Bongs mit zwei Köpfchen. Wir hatten einen riesen Fatman mit zwei Kicklöchern. Wir hatten eine Bong mit einem Revolvertopf. Da konnte ich sechs Köpfchen vorstopfen und dann immer eins ziehen und weiter drehen.
Kann das so aus wie die Maxi-Riedel-Karaffen?
So ähnlich, ja. Und ich hatte immer zum Beispiel eine Bong in der Schule dabei. Und eine, als ich meinen Roller noch hatte, hatte ich immer eine Bong im Helmfach, so fest eigentlich eingebaut. Das war so eine 30 cm Acryl, die hat da genau reingefasst. Und in der Schule hatte ich die immer dabei. Und dann habe ich immer gesagt, hallo, Herr Lehrer, mir ist schlecht, ich muss kurz raus in die frische Luft. Dann bin ich rausgegangen, erstmal einen reingerockt, dann bin ich wieder zurück. Mir geht's wieder sehr gut. Das war auf jeden Fall krass. Aber das wäre mit Joints schwer geworden, das hätte viel zu lange gedauert. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, es ist schon ein bisschen zu arg. Du kommst ja schon auf jeden Fall.
Ein bisschen nur ein bisschen.
Ich nenne es nicht K-Hole, ich nenne es B-Hole auf jeden Fall, wo du da schon mal reinfahren kannst, wenn du eine Bombe daheim stehen hast. Aber die Zeiten sind vorbei, aber es waren. Ich will die Zeiten nicht missen.
Es war eine geile Zeit.
Es war eine geile Zeit, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das hättest du in der Sendung nicht machen können.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber ja, ich hätte mich auch so gefragt, was wäre passiert? So, wäre es dann so krass viral gegangen? Wahrscheinlich hätten alle nur gedacht, was für ein Idiot.
Was für ein Opfer.
Genau. Ja, was für ein Opfer.
Ja. Nee, aber die haben ja jetzt einen neuen Moderator dort, gell?
Louis Klamroth.
Genau. Ich finde den ja, ich bin ja ein Fan vom Alten.
Du bist ein Fan vom Alten?
Ja. Ah, ich muss mich erst daran gewöhnen. Der war so lang, was der, und dann hast du ein neues Gesicht auf einmal.
Das ist ja echt praktisch.
Und ich habe das ja nur geschaut während Corona und da war der halt immer sympathisch, weil der macht immer so das Gefühl eines Eisblocks. Also auch wenn der
Lauterbach
da jeden
cool
Tag
immer
irgendwie neue Sachen von Corona erzählt oder auch diverse AfD-Politiker ihren Scheiß verzapfen, bleibt der halt immer cool und das schätze ich sehr an dem.
Ja, das ist natürlich nice, dass du ein Fan von ihm bist und noch nicer, dass wir ihn heute hier haben.
Ja, und dass er ein Fan von uns ist. Deshalb ist er ja da.
Ey, wir sind einfach heute Fanboys von uns allen. Das ist geil. Doch voll geil, oder?
Ja, und ich bin gespannt, was der für Wein trinkt. Ich bin mal aufs Konservativste eingestellt, deshalb habe ich sicher selber eine Flasche mitgenommen. Aber schau mal.
Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen bei Teruan Adiletten, Frank Plassberg.
Hallo.
Was geht ab? Herzlich willkommen bei Teruan Adiletten, Frank Plassberg. Heute bei uns zu Gast, nicht im Fernsehen, ausnahmsweise. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ich durfte ja in Ihrer Sendung zu Gast sein und wollte mal fragen, Haben Sie die Sendung gesehen?
Natürlich habe ich die Sendung gesehen. Also montagsabends fällt mir gar nichts anderes ein nach 22 Jahren, aber jetzt vom Sofa ist auch gut. Ich hätte gerne mehr von Ihnen gehört.
Echt?
Ja.
Ich wollte mir noch ein paar Tipps von Ihnen abholen, wie ich dann noch besser im Fernsehen rüberkommen könnte.
Ich bin jetzt Fernsehrentner und Tipps gebe ich jetzt nur noch gegen Geld. Also
das sagt Coaching, ich auch immer.
Coaching und sowas können wir gerne machen. Bezahlung auch in Naturalien. Mal gucken.
Okay. Um die Rente zu strecken, sozusagen.
Genau.
Zuverdienst. Ich finde das super. Ich bin ja leider kein hart, aber fair Schauer. Ich muss immer arbeiten um die Zeit. Was mich aber interessieren würde, und weil wir ja schon auch Leute da haben, die das wahrscheinlich schauen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen wollen, ist du okay?
Absolut, ja.
Super, perfekt.
Wenn Herr Curly mich sieht, kann ich Herrn Curly auch sehen.
Ich wurde auch behaart, aber fair als Herr Curly vorgestellt. Deshalb dachte ich, ich fange das erstmal so an, aber ich bin auch gerne mit dem
Duo. Ich heiße Frank, Start. Ich habe leider nur diesen einen blöden Vornamen.
Meine Eltern haben keine Zeit dafür. Ja, ja, einsilbrig, das geht zack dahin.
Ja, aber gut.
Willi. Zack Frank, ja, das dauert ein bisschen.
Das stimmt.
Ja, erzähl mal, wie ist denn das alles so geworden bis zur Rente? Was waren da dazwischen?
Und da waren, ich glaube, über 50 Berufsjahre. Manchmal hatten die auch was mit Wein zu tun. Achtung, Cliffhanger. Aber meistens nicht. Und ich hab einfach ein Problem gehabt. Ich war der Jüngste in der Klasse. Ich bin das Seil nicht hochgekommen. Also ich bin, glaube ich, heute mit 65 sportlicher als damals. Und die Mädels, die waren immer bei den anderen, ja. Einer hieß Harry, der ist, glaube ich, 11 irgendwas über 100 gelaufen. Ich bin 14,3 oder sowas gelaufen. Und dann überlegst du dir, was kannst du machen, um irgendwie die Mädels auf dich aufmerksam zu machen oder überhaupt irgendeinen unique selling point für dich zu finden. Und dann habe ich gedacht, mach dich mal wichtig. Ich wollte nicht die Welt verändern, aber ich fand Zeitung schön, da kamst du irgendwie... Irgendwo hin, wo es interessant ist,
konnte ich doch mal intellektuell aus mit einer Zeitung durch die Gegend spazieren.
Ja, habe ich nur meine Unterlagen getan. Ich habe mich ja vorbereitet. Das Geheimnis von Hard aber Fair ist auch Vorbereitung. Also habe ich mich auch hier vorbereitet. Achtung, meine Frau war gestern im Keller und wir haben über FaceTime 1,5 Stunden Aktenordner besucht, bis ich das gefunden habe. Aber dazu später mehr. Also habe ich mir überlegt, was machst du? Gehst du zur Zeitung? Und ich habe mit 16 angefangen, für die Bergische Morgenpost in Wermelskirchen zu schreiben. Dann war ich bei der Schwäbischen Zeitung Volontär. Dann war ich Polizeireporter bei der Abendzeitung. Richtig Polizeireporter in München. Genau. Und dann war ich, habt ihr noch Interesse an diesem
Lebenslauf?
Es dauert halt. Ja, da war ich Polizeireporter und dann habe ich gedacht, scheiße, denen aus der Klasse. Mittlerweile hat das auch mal geklappt mit den Mädels. Denen geht's alle besser, die studieren. Und dann habe ich aufgehört mit Redakteur spielen und Reporter spielen und habe mich in Köln an der Uni eingeschrieben in dem Fach Theater, Film und Fernsehwissenschaft, weil ich dachte, ja, machst du ja auch sowas und was für ein Scheiß, ja. Ich hab
wie alt warst du?
20 und das ist ja ein Laberfach und so nach 3 Semestern habe ich Zwischenprüfungen gemacht, dann habe ich vergessen, mich zu exmatrikulieren. Nach 17 Semestern bin ich dann wirklich gegangen.
Man kennt's.
Genau.
Ja, man kennt's, ja.
Gut. Ja, ist aber heute nicht mehr komisch, Curly, ne? So, also bei uns in der Firma, die Leute gehen ins Kino, die leben, die machen Urlaub und haben trotzdem vielleicht sogar noch promoviert, ja. Die beiden einzigen, die keinen Studienabschluss haben, sind die Firmeninhaber. Ist in meiner Generation noch irgendwie komisch, aber später vielleicht schwierig. Ich will dich nicht unter Druck setzen.
Nee, sehr gut.
Wie viele Semester hast du?
Nee, ich hab irgendwann, also Bachelor habe ich schon relativ
zügig gemacht. Ja, dann hast du einen Abschluss. Was mehr als irgendwie? Ich habe Zwischenprüfungen.
Ich habe dann den Master nicht fertig gemacht, aber
ja, den Bachelor. Jetzt hast du mich aber in eine Falle gelockt. Du hast einen Studienabschluss, ich nicht. Willi, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe nur Matura.
Ja,
war damals auch sehr viel, ehrlich gesagt. Aber ich hatte ja schlechtes Gewissen gegenüber meinen Eltern, weil die haben so eine, also Elite, aber so Privatschule bezahlt über 5 Jahre. Und dann habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr getraut, studieren zu gehen. Weil ich wusste, wenn ich studieren gehe, wird das eine reine Lokalrunde. Ich musste Anwesenheitspflicht haben, sonst hätte ich nicht gearbeitet. Und dann bin ich einfach raus und dann halt in die Gastronomie.
Leben deine Eltern noch?
Ja.
Wie finden die das, was du jetzt machst?
Die trauen sich da, die sind sehr reisefaul. Sie finden das gut, die sind mega stolz. geben es vielleicht nicht so direkt zu, also wenn ich mit denen rede, aber anderen erzählen sie es immer, weil sehr viele Leute mich besuchen kommen aus der Heimat und immer sagen, oh wow, der Vater hat erzählt das und das. Und aber die schaffen es irgendwie nicht nach Berlin.
Das kenne ich von meinen Eltern auch sehr
wirklich
gut.
Es ist eigentlich gar nicht so die lange Strecke, würde ich mal sagen.
Nee, ich habe da auch einen Flughafen da.
Ja, klar. Sogar aus Graz. Also ja. Das wäre eigentlich um die Ecke.
Ich glaube, meine Mutter traut sich irgendwie nicht her. Die hat irgendwie Angst,
aber die war schon
meine Wohnung zu sehen, weil sie irgendwie so im Kopf hat, oh Gott, die kommen da rein und es ist alles durcheinander und oh Gott, überall Weinflaschen. So stellt sie sich das, glaube ich, vor. Also ist auch so, aber ich könnte ja da nochmal aufräumen davor, aber bisher hat es noch nicht geklappt.
Aber es passt auch. Deswegen fahre ich immer so 4-5 Mal im Jahr noch aus.
Ja. Homecoming ist immer gut. Aber was ich jetzt mal kurz fragen muss, Polizeireporter, das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Wie kann ich mir das vorstellen? Geht man da immer mit den mit auf Streife oder?
Nee, das ist ja embedded, gibt's da nicht, also im Streifenwagen. Abendzeitung war damals eine, wir reden über 70er, wann bist du geboren?
86, wir beide.
86, okay, also reden wir vom Schwarz-Weiß.
Ja, okay.
Ich habe 75 Abitur gemacht und damals liefen im Fernsehen immer so Derrick und der Kommissar, das spielte alles in München. Ich komme aus Wermelskirchen, einer Metropole im Bergischen Land, die zu Recht keiner kennt. Und er fand das ganz toll, dieses München. Und da ich zum Volontariat, mich hat sonst keiner genommen, zur Schwäbischen Zeitung nach Leutkirch musste, tolle Ausbildung, aber ist halt am Arsch der Welt, hatte ich immer diesen Zug in die Metropole. Und dann habe ich gesehen, die suchen einen Polizeireporter, habe mich da beworben und die haben mich genommen. Und dann musst du Polizeifunk hören, du musst dir Polizeimeldungen abholen, du musst recherchieren. Ich habe Ingrid van Bergen erlebt, die ihren Geliebten erschossen hat. Ich habe also diese Kriminalfälle gemacht und ich war 20 und ich wollte das unbedingt, Leidenschaft, ich wollte das.
Das stelle ich mir voll spannend vor. Halt.
Es war auch toll spannend und es gibt so Weichen im Leben, die sich durch Zufall stellen und wo du Menschen total dankbar bist. Ich hatte bei der Schwäbischen Zeitung einen Chefredakteur, der hat mich ja genommen. Ja, sonst wollte mich keiner mit 18. Die haben immer gesagt, in Köln, in Düsseldorf, studieren Sie erstmal und so. Und dieser Chrysostomus Zodel, so hieß der.
Wie hieß der?
Chrysostomus Zodel. Chrysostomus heißt Goldmünchen für einen Chefredakteur, natürlich rhetorisch.
Toll. Spektakulär.
Ja, der hat mich da genommen. Genau. Und wenn ich mir heute vorstelle, so, ich weiß nicht, was du so mit 20 gemacht hast, ich wollte das unbedingt. Ja, ich wollte unbedingt volontieren, hatte Abitur gemacht und hatte mich da mit der Schwäbischen Zeitung beworben. Ja, wie kommst du da hin? Dann steigst du in Köln in einen großen Zug, der fährt bis Ulm. Dann steigst du in noch einen kleineren Zug, der fährt bis Memmingen. Und dann kommt noch ein kleinerer Zug, der fährt bis Leutkirch. Du verstehst da keinen Menschen mehr, weil die sagen, hi, dich Gott veride. Ja, so, und dann habe ich im Gasthof Mohren mir ein Zimmer genommen. Was ich nicht wusste, ist, dass das sozusagen die Hausbeize vom Chefredakteur war, weil der da mittags immer aß. So, wo wohnt denn der Herr Blasberg? Ja, im Mohren. So im Mohren. Erster aus am Platze, wusste ich ja nicht. Lange Rede, kurz Sinn. Ich hatte ein tolles Honorariat, fand es aber ein bisschen langweilig und sah diese Anzeige in der Abendzeitung. Polizeireporter gesucht. Und dann habe ich dem meinem vorgesetzten Redakteur da erzählt, meine Oma ist krank. Ich muss nach Hause, denn die Abendzeitung hat gesagt, sie sind zu jung, sie können hier nicht Polizeireporter spielen. Da habe ich auf Diskriminierung gespielt und habe gesagt, Leute, probiert mich doch mal aus. Also was heißt hier zu jung, seit wann ist Jugendkriterium? Sagt der 65-Jährige, ändert sich schaudern. Und dann haben die gesagt, ja gut, wenn Sie unbedingt so meinen, Sie könnten, Sie müssten, dann kommen Sie mal zur Probe. Dann habe ich 3 Tage zur Probe gearbeitet und hatte am ersten Tag, was jetzt kein Kunststück ist, wenn du da irgendwie einen knackigen Kriminalfall hast, die Schlagzeile auf Seite 1. Dann gehst du abends durch Schwabing, was du nur aus dem Fernsehen kennst, wenn du aus Wermelskirchen und Leutkirch kommst. Und die Leute rufen eine Schlagzeile aus. Ja,
war echt?
Das geil. Ja, das war wirklich geil. Dann habe ich den Job gekriegt. Und bin nach Leutkirch zurück und komme in die Konferenz. Und dann sagt dieser Chefredakteur, so, der Herr Blasberg ist Volontariat, läuft hier aus. Der ist ja ein bisschen größenwahnsinnig. Er hat gesagt, er bleibt nur, wenn er hier Reporter, hieß damals sogar Chefreporter, im Landesüberblick wird. Wir hatten keine Stelle, aber ich habe mit den Verlegern gesprochen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Stelle. Und ich hatte den Vertrag bei der Abendzeitung gerade unterschrieben. So eine Bombe, gehe bei ihm ins Zimmer rein und sage, Herr Zodel, ich habe Sie hintergangen, meine Oma war gar nicht krank. Und ich habe bei der Abendzeitung unterschrieben. Und jetzt sind Sie blamiert bei den Verlegern. Das lassen Sie meine Sorge sein, sagt er im Schwäbisch. In Ihrem Alter Abendzeitung München, top Job. Ich gratuliere, hier können Sie immer noch arbeiten. War das nicht ein toller
Voll
Typ?
Voll nice.
Ja.
Oh, das ist cool.
Ja.
Ehrlichkeit immer, gell? Aber das war ja, ich habe mir ja lange gewünscht, irgendwie Polizeifunk zu hören, weil ich habe in der Jugend ja super Marktlücke gehabt oder hätte eine Marktlücke gehabt, nämlich einen Unfallwürstelwagen.
Einen Unfallwürstelwagen?
Ja, weil du hast ja immer bei Unfällen Schaulustige ohne Ende. Und ich dachte, wenn ich den Polizeifunk abhören kann, bin ich der Erste da. Pack dir den Wagen auf, bisschen Wein, bisschen Würstel.
Ich habe das gemacht, ich habe beim Radio die Frequenzen verschoben, noch in Wermelskirchen. Und habe Polizeifunk abgehört und habe gehört, wie mein Klassenlehrer, der auch noch Suffenplan hieß, in der Alkoholkontrolle geht. Das war der Suffenplan. Und am nächsten Tag, toller Typ auch, am nächsten Tag habe ich dann gesagt, und, wie ist das Ergebnis? Wieso?
Ja, ja, schön mitgehört. Mal den Führerschein verloren eigentlich?
Nee, habe ich noch nie. Nee. Ich hätte ihn jetzt beinahe mal verloren, kann ich nur wirklich raten, es zu machen. Es war Eisregen und es war so glatt, dass man nie aussteigen konnte. Und ich habe ein Auto leicht touchiert, habe Fotos gemacht, bin nach Hause irgendwie, habe die Polizei angerufen und die sagen, Junge, was machst du? Das ist Unfallflucht. Ich sage, ich habe Fotos gemacht, ich habe alles hinterlassen und so. Also Tipp ist, immer warten, bis die Polizei kommt und nicht entscheiden für die Polizei mit. Es ist so glatt, jetzt kommt hier eh keiner.
Es kann natürlich dauern.
Es kann dauern, genau. Und ist alles gut gegangen, aber nee, habe ich noch nie.
Und wann ging es dann in München mit dem Wein los? Oder ging es da erstmal mit Bier los in
überhaupt München? Nicht. Nö, ich habe, ich war 19, da 20, ja. Wir trinken hier einen Wein. Soll ich meine Weingeschichte erzählen?
Ja, gerne, klar.
Ja gut, dann können wir nämlich
in der Schwäbischen Zeitung.
Bist ja da.
Ja,
ja, das war bei der Schwäbischen Zeitung. Ich war 19 Jahre alt und die schicken mich auf eine Weinprobe 1977. Ja, 21. März war ich 19 Jahre alt.
Mein Geburtstag, schau.
Genau, 21. März.
21. März.
Genau. Ja, aber 9 Jahre vorher, ja?
Ja. So.
Und dann kommt mein Ressortleiter und sagt, hier, da gibt es eine Weinprobe in Meersburg im Schloss. Ja? Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung von Wein. Also bei uns gibt es einen roten und einen weißen und dann ist gut.
Haben die meisten Journalisten nicht.
Ja. Wollen wir jetzt hier Journalisten-Bashing machen?
Nein, überhaupt nicht. Aber können wir später noch.
Könntest du moderieren? Was sagt man so?
Also ich habe einen Podcast zumindest.
Das hat ja nichts mit Moderieren zu tun. Das ist ein Laber-Podcast. und dann habe ich gesagt, kann ich nicht machen. Ich kann Roten vom Weißen unterscheiden. Jetzt fahr da hin. Dann bin ich da hingefahren. Und ich weiß heute noch, ich habe das gestern, das war wirklich schön, weil meine Frau, die in Köln war, im Keller. Wir haben gesucht und gesucht und gesucht. Mein Vater hat das damals sehr stolz alles abgeheftet. Dann haben wir das gefunden, hat meine Frau das vorgelesen. Und ich habe das ja auch 50 Jahre nicht gelesen. Und da bin ich dahin und merke jetzt, wenn ich das nochmal lese, es gab Trockenbeeren auslesen, es gab Eisweine, es gab alles. Ja, ich hatte keine Ahnung und damals habe ich mich schon geschämt, über was zu schreiben, von dem ich keine Ahnung habe. Was habe ich geschrieben? Ich habe einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Ein Müller namens Thurgau. Müller lautet einer seiner beiden Namen. Wohl fühlt er sich am Bodensee, aber nicht nur die Menschen rund ums Schwäbische Meer wissen ihn zu schätzen. In ganz Deutschland wird seine trockene Art gerühmt. Leute, die schon mehr als einen Abend in seiner Gesellschaft verbracht haben, berichten auch, dass er recht spritzig sein kann. Keinen Zweifel lassen die Experten an seiner Eleganz, selbst wenn er bisweilen markante Düfte von sich gibt. Einigkeit besteht auch über seinen makellosen Charakter. Kurz, ich habe einen Menschen beschrieben. Einfach eine Fluchtreaktion. Und ein bisschen was stimmt sogar davon noch. Ist dann bald 100 geworden und. Das war so Mogelpackung bauen. Das musste im Journalismus oft machen. Ja. Das war alles weitgehend richtig, aber ich habe jetzt nicht so getan, als wenn ich was von Wein verstehen würde. Und als ihr mich gefragt habt, welchen Wein möchtest du denn trinken, habe ich gesagt, trinken wir doch mal Müller-Thurgau. Hast du dich wahrscheinlich erschrocken?
Eigentlich war ich happy, weil ich glaube, wir hatten noch nie einen Müller-Thurgau.
Stimmt.
Ich glaube, dass das auch eine sehr unterschätzte Rebsorte ist.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link, 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Ja, also ich habe bei ChatGPT heute Morgen mal eingegeben, schreibe mir die Geschichte des Müller-Thurgaus aus unter besonderer Berücksichtigung der Mengenerträge.
Ja.
Und dann kriegst du einen wirklich soliden Artikel da. Das war irre. Ja,
ja, das ist voll wild.
Ja.
Was trinken wir denn da genau?
Ich habe lange gesucht. Ich konnte ihn ja nicht mitbringen, weil ich auf Reisen war. Also musstet ihr ihn bestellen, wollte euer Budget schonen. Und dann habe ich entdeckt, dass ein Weingut, was ich kenne, Schäfer-Fröhlich, wo ich gerne vorbeifahre und auch einkaufe.
Guter Geschmack, der junge Mann.
Ja, er leider auch teuer, weil ja. Der nimmt für ein großes Gewächs jetzt 50 Euro.
Ja, oder? Ich weiß. Ist es aber auch wert.
Ich habe die Jahrgänge im Keller. Und da habe ich gedacht, geil, der macht auch Müller-Thurgau, dann bringen wir den nochmal. Ja, ich habe super. Keine Ahnung. Also ich bin hierhin gekommen, auch um zu lernen. Erzähl mir was drüber. Silvaner und Riesling ist die Mischung, weiß ich.
Wollte ich auch gerade sagen.
Erzähl Anbaugebiet so groß wie die Pfalz, so ungefähr.
Ja, wissen wir alles. Also gekreuzt, glaube ich, von einem Schweizer.
Ja, der so in Thurgau wohnte,
hieß Müller. Ja, richtig, ja. Und ich glaube, die Ausgangsreben waren irgendeine alte französische mit Royal. Massan Royal, so irgendwie hieß die, und Riesling. Eine Kreuzung. Und eigentlich so gekreuzt, der hoher Ertrag und wenig Anfälligkeit auf Krankheiten quasi.
Aber
und
auch wenig Geschmack oft.
Oft wenig Geschmack, richtig. Also das ist ja meistens so, wenn Rebsorten nicht anfällig sind auf Pilzkrankheiten, dass die alle ein bisschen robuster sind und dann auch ein durchsichtiges Geschmacksbild irgendwie haben.
Curly Wein. Das Wörterbuch.
Müller-Thurgau. Die deutsche Schicksalstraube, also zumindest eine Zeit lang. Von 1975 bis 1995 war Müller-Thurgau die meist angebaute Rebsorte und ist heute noch immer die zweithäufigste. Krass. Da Müller-Thurgau zu hohen Erträgen neigt, in dieser Ära Dünger und Chemie der neue heiße Scheiß war und durch das Weingesetz von 71 gute und schlechte Lagen random zusammengeworfen wurden, war in Deutschland schlimm, was schlimm sein konnte. Absolutes Armageddon. Dabei kann die Rebsorte eigentlich, außer oft zu wenig Säure zu haben, gar nichts dafür. Trotzdem ist ihr Ruf dauerhaft ruiniert. Aber es ist wie immer. Gute Winzer können mit reduzierten Erträgen gute Sachen daraus machen. Kurz zur Geschichte. Sie ist eine Neuzüchtung zwischen Riesling und Madeleine Royale. Dabei war das eigentlich ein Fehler, denn es hätte statt Madeleine Royale eigentlich Silvaner sein sollen. Aber jemand hat in Geisenheim die falschen Trauben eingepackt. Tja.
Aber gerade beim Tim mag ich halt sehr gern, also beim Schäfer-Fröhlich, dass er den Weinen immer so einen Zug verleiht. Also das kannst du ja. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Riesling mit drin sogar. Ich glaube, das sind 100%
Müller. Ich muss ja jetzt so ein Sommelier sprechen. Ne? Ich höre ja euren Podcast und Zug kommt in jedem vor. Ich bin Eisenbahnfan. Für mich ist Zug mit was ganz anderem besetzt. Was heißt denn Zug?
Zug ist das, wenn ein Wein.
Darf ich jetzt schon mal trinken?
Fällt. Ja, bitte, tun wir mal Prost. Ja. Sehr zum Wohl. Wenn er nicht so zerfällt am Gaumen und irgendwie schlabrig wird, sondern wenn er von vorne nach hinten durchzieht. Bis unten und auch die Länge da ist. Das ist zwar schlank, das Ganze, ja. Aber trotzdem hat das eine gewisse Länge. Das ist nicht sofort weg. Und das verstehe ich dann immer unter Zug.
Mhm. Auch wenn du Lust auf den nächsten Schluck hast. Oder? Also.
Mhm. Hast du schon mal Müller-Thurgau getrunken, Kali?
Auf jeden Fall zu Musikvereinzeiten. Damals gab es auf den Dorffesten auf jeden Fall mal den einen oder anderen. Ich komme eigentlich von der Schweizer Grenze und habe da Klarinette gespielt ganz lange.
Aus dir hätte was werden können. Was
ja, ich weiß. Ja, ich hab dann den falschen Weg eingeschlagen. Nee, aber da auf dem Dorf, da war das, glaube ich, schon so einer der Weine, die da immer im Zelt ausgeschenkt wurde, was auf dem Dorfplatz stand so. Und ich habe auch das Gefühl, das wird auch schon verschollt. Kann das sein?
Müller-Thurgau ist ein sehr beliebter Schorlewein, ja.
Weil
er eben relativ neutral schmeckt.
Ich glaube, das Schorle weiß-sauer, was es da gab. Da war auch mal der eine oder andere Müller-Thurgau drin, auf jeden Fall.
Fröhlich aber, trocken heißt das hier nur, gell? Fröhlich trocken. 21. 11,5 Volumensprozent.
Jo, so was Leichtes zum Einsteigen.
Super zum Starten. Mhm.
Aber du hast jetzt gesagt, du hast die Jahrgänge im Keller. Bist du auch schon so ein.
Nein.
Sammler so ein bisschen?
Nein, das ist wirklich. Ich habe früher keinen Rotwein vertragen, da wurde ich mal ganz rappelig, also als junger Mann. Weiß ich nicht, also das war so, das hat sich dann Gott sei Dank
gegeben. Histamin oder wie, oder?
Ja, ich glaube.
Ah, okay.
Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, dass mir das schmeckt und dass das auch eine Reise strukturieren kann, wenn man durch Frankreich fährt mit dem Auto oder so, dann ist das ganz gut. Im Grunde genommen habe ich aber wirklich wenig Ahnung. Ich bin preisanfällig, also bei einer Blindverkostung.
Schmecken immer die Teuren. Was heißt preisanfällig?
Da schmecken immer die Teuren,
ja,
oder?
Genau. Ja, ich habe Vino-App, ich gucke dann immer so und da merke ich schon auch, dass ich mich da oft wahrscheinlich vom Preis blenden lasse. Beim Schäfer-Fröhlich ist das wirklich anders. Da bin ich durch Zufall mal hingekommen, weil ich in der Nähe eine Einladung hatte. Julia Klöckner hatte eine Veranstaltung, hatte mich eingeladen und hat mich interviewt. Es gab so eine Zeit lang, haben Politiker Talkshow-Moderatoren interviewt und das hat sie gemacht. Und auf dem Rückweg fuhren wir so durch so ein Dorf und dann habe ich das Weingut Schäfer-Fröhlich gesehen, was ich kannte. Meine Frau fand diesen Tim ganz toll. Meine Frau hat damals Morgenmagazin moderiert und er ist mal Winzer des Jahres geworden und saß im ARD Morgenmagazin.
Ah,
so, das sind so die persönlichen Geschichten zum Wein. Ja, ist jetzt nicht so, dass mir irgendeiner Willi Schlögel erzählt hat, da ist so ein upcoming Weingut und Schäfer-Fröhlich, musst du darauf achten oder so. Sie kannte Tim. Also ich glaube,
Herrn Schäfer. Das ist sicher super im Fernsehen mit seinem Dialekt. Also ich als Österreicher darf mich jetzt nicht beschweren.
Sprichst du Dialekt?
Ich für mich spreche Hochdeutsch, glaube ich. Ja. Alle anderen sagen immer, ich spreche Dialekt.
Da wirst du doch echt, Bayern und Österreicher, die können den größten Scheiß erzählen, die können böse werden. Es hat immer noch was Charmantes.
Ja? Stimmt, tatsächlich. Ist, ja. Bin ich obsessional.
Neidisch. Ja, deshalb bin ich auch in Deutschland hier erfolgreich.
Unique Selling Point. Ja, jedenfalls sind wir da durchs Dorf gefahren und ehrlich gesagt hatte ich es mir größer vorgestellt. Das ist auf der Ecke, ne? Das ist ja jetzt kein Riesenladen.
Ja, nee, das ist auch total verwinkelt.
Total verwinkelt, die Mutter verkauft und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja auch ein wunderbares Beispiel für Generationenübergabe, weil der Vater sehr früh erkannt hat, was das für ein Talent ist und dann gesagt hat, mach du doch, du kannst es offenbar. Und dann ging es dann bald durch die Decke und dann habe ich aber da angefangen, mittlerweile musste ja vorbestellen, subskribieren und habe so angefangen, war da mal so ein Ehrgeiz, dabei zu bleiben mittlerweile.
Das ist aber krass, dass die Weine auch bei Leuten, die zum Weintrinken anfangen, so gut ankommen, weil das sind schon ganz eigene, also vom Geschmack sehr eigen mit der Spontangärung und so weiter. Das hat immer was sehr, schon wieder das Wort Reduktives, aber seine großen Gewächse brauchen schon echt viel Luft, wenn die jung sind. Das ist schon.
Ja, also so, das habe ich und dann habe ich das angewandt, was ich gelernt habe. Ich habe irgendwann da mal bei SWF3 gearbeitet und alles, was ich so gelernt habe im Journalismus, haben wir, sage ich jetzt mal, alle gelernt. Das gibt es, glaube ich, bei Winzern auch oder bei Sommeliers, dass du so einen Gottvater hast, der so eine ganze Schule gründet. Und das war bei SWF3 Peter Stockinger, ein Hühne von Typ, der immer noch lebt, Gott sei Dank. Und Klaus Kleber, wenn du Klaus Kleber fragst, wo hast du den gelernt, sagt der bei Stockinger, wir waren alle Klaus Kleber, Anke Engelke, Christine Westermann. Und das war so eine wirklich verschworene Gemeinschaft. Und der hat uns beigebracht, sektoral. Sektoral heißt, SWF3 ist im besten Sinne, oder SWR3 ein Boulevardradio, Beiträge 3 Minuten, wenn sie lang sind oder so. Sektoral heißt, lieber einen kleinen Teil eines großen Themas, eine kleine Anbauregion, einer großen Anbauregion, eines Landes, die richtig mit Bohrtiefe beackern. Und dann kannst du von da aus, wenn du Lust hast, weitergehen, als jetzt so in die Breite zu gehen. Da ich nicht Französisch spreche, viel für mich, da habt ihr auch schon oft drüber gesprochen hier im Podcast, dass manche Regionen, auch weil man sich so gut merken kann, laufen. Ne? Rioja, ja, ich spreche mal Rioja. So. habe ich gedacht, Frankreich fällt für mich aus, Spanien kann ich mir leichter merken und habe mir Ribera del Duero ausgesucht. Finde das immer spannend, wenn was an einem Fluss entlang ist, weil ich vom Rhein komme. Und habe da angefangen, Weine zu kaufen und auch mir Preise anzugucken. Und das ist halt sehr schlau, weil du kannst jede Weinkarte lesen damit. Wie kalkuliert der? Mal 2, mal 3? Ist es ein Straßenräuber oder ist es jemand, der sein Essen auch gut begleitet wissen werden will? Weil du siehst sofort, ja. Und das ist so das, was ich dann auch angefangen habe, ein bisschen zu sammeln.
Ribera del Duero, das ist so witzig. Ich dachte, das wird jetzt irgendwie darauf angespielt, aufs 40-jährige Jubiläum, weil die DO gibt es tatsächlich seit 40, die haben jetzt Jubiläum dieses Jahr oder letztes Jahr. Ich glaube, seit 82 oder was gibt es die DO.
Die was?
Die Appellation an sich. Ribera del Duero, also D.O., Dominicion Origin, oder ich weiß nicht, wie man es in Spanisch jetzt aussspricht. Da hinten sitzt der Spanisch Crack.
Aber
die ist relativ jung, die D.O., und ich glaube, die gibt es auch nur wegen Vega Sicilia.
Ja, das habe ich mir auch angelesen, aber habe ich nichts von dem Keller, um es mal gleich zu sagen.
Ich wollte gerade sagen, müsste schmecken vom Preisgefüge.
Da hört der Spaß auf, aber da gibt es ja andere. Allion, hast du ja in dem Monasterio, ja. Davon habe ich ein paar im Keller.
Pago de los Capellanos.
Ja, Pingus.
Pingus, richtig. Ja, ist auch teuer.
Das ist auch teuer, ja. Das ist richtig.
Ein guter Geschmack, nicht?
Ja.
Und wie lange warst du da? Oder wie oft? Oder?
Noch nie.
Also du warst noch gar nicht
dort?
Wie kann man die Weine sammeln, ohne dass man mal dort gewesen ist?
Ja, aber man braucht ja Ziele im Leben. Und bisher habe ich ja gearbeitet. Ihr kennt das ja gar nicht, so was Regelmäßiges.
Shots fired.
Du, ich suche noch Ferialpraktikanten im Sommer.
Was für regelmäßig.
Was ist denn ein Ferialpraktikant? Ja, Leute, die Ferien haben, also bei dir sind das ja jetzt Rentenferien sozusagen.
Ja. Was heißt eigentlich Rente? Es ist schon...
Tut das weh?
Ja, wenn du, ich war jetzt bei einer ZDF-Show beim Quiz-Champion, wenn du ihr, da wirst du oft vorgestellt als Experte der Fernsehrentner und so. Ich habe mich selbst so genannt. Nee, das tut überhaupt nicht weh, das ist ja auch so. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es hier nur Wein gibt, kein Honorar, weil ich muss gerade überbrücken, weil meine BFA-Rente, das ist die Bundeswehr, kommt erst im Mai, ne? Jetzt lebe ich ein bisschen von meiner Frau und Naturalien. Also was da in der Flasche nehme ich mit noch. Ne?
Ja, ja, moderne Emanzipation, ich gehe von meiner Frau
nicht raus. Ja, die schreibt, das ist alles gut. Rentner, ja, mein Sohn, ich habe einen 12-jährigen Sohn, dem hat das Probleme gemacht. Also das muss man ernst nehmen, weil der findet das einerseits toll, dass sein alter Vater mehr Zeit hat als die Väter, die jüngeren Väter seiner Klassenkameraden. Und dann hat er irgendwie so gefragt, Papa, bist du jetzt Rentner? Und dann habe ich was Furchtbares gesagt. Ich habe gesagt, nein, Privatier. Das ist so ein Scheißwort. Also Privatier ist so kacke.
Privatier geht gar nicht.
Geht gar nicht. Das fiel mir dann auch auf. Und dann habe ich gesagt, Leo, ich bin Entdecker ab jetzt.
Oh, das ist aber nice. Ja.
Und dafür, also ich weiß nicht, wie es euch geht, man findet sich ja nicht in allem so richtig gut. Aber was mir gefällt ist, und das ist mir bisher gelungen, ich habe oft im Leben Sachen zu spät entschieden, wenn der Druck zu groß wurde oder irgendwas so kulminierte, dass ich den Druck so habe kommen lassen, dass der Deckel wegflog und das war dann die Lösung. Und habe gesagt, nee, das ist jetzt mal für den Abgang aus diesem Job keine Lösung. Und habe vor anderthalb Jahren begonnen, mir über den Abschied von Hart aber fair Gedanken zu machen, zusammen mit dem Sender einen Nachfolger zu finden, der prompt Curly einlädt. Also ist nicht alles gelungen. Nein, alles gut. Und das hat, finde ich, wunderbar geklappt. Und dann habe ich mir ein paar Sachen vorgenommen, schon im Jahr vorher, nämlich nichts, was ich unbedingt machen will. Weil ich habe alles, was ich unbedingt machen wollte, schon gemacht. So, also das habe ich. Also meine
Leidenschaft. Nice. Schon mal
das
die
ist total
Erkenntnis.
Schön. Ja. Und dann auch mal Langeweile zuzulassen, um mal zu gucken, was passiert. Und diesen Begriff, ich bin jetzt Entdecker, mit Leben zu füllen. Heißt, ein Freund von mir, der auch Journalist war, sehr engagierter Journalist, auch aber auch nicht mehr im Job ist. Wir treffen uns einmal im Monat. Er kocht, ich bringe Wein mit. Das ist die bessere Aufteilung. Und für beide. Und der sagt, komm, lass uns doch mal, das war seine Idee, Sachen, die man immer so benutzt, mal recherchieren. Und es gibt einmal im Jahr immer dieses berühmte Kyffhäuser-Treffen dieser AfD, wo Herr Höcke, das ist der Braunste von den Braunen, auf ein Kyffhäuser einlädt zu einer Kundgebung. Ja, ein Kyffhäuser. Kennst du auch, ne?
Ja.
Ja, aber was ist das?
Also ich habe es schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, wo genau. Oder was es ist.
Am Sonntag fahren wir nach Mühlhausen.
Diesen Sonntag?
Ja, haben uns im Gasthof zum Löwen, der so ist, eingemietet und recherchieren 4 Tage, ist ein Gebirge, so viel wissen wir schon und auch irgendwie so ein Marmal, ist ein deutscher Mythos. Ich habe gefragt, ob es auch Fluchtwege gibt, wenn es ganz so abkackt. Alles gut, da sind wir 4 Tage und stiefeln da rum. Ist das geil?
So einfach so auf, ja, das haben auf wir, Undercover so ein bisschen.
Ja, Undercover. Das ist übrigens irre, wenn du nach, weiß ich nicht, 30 Jahren Hackfresse im Fernsehen bist ja gewohnt öffentlich, ja. So, aber was ich seit dem Abschied erlebt habe, ich war in Zürich, der Der Schweizer Kellner spricht mich an, warum ich denn aufgehört habe. Eine Frau baut sich vor mir auf, sagt nichts, guckt mich an und sagt, schade. Also wenn du mal richtig eine warme Wolke der Zuneigung, die habe ich nicht immer gehabt, ja, musst du aufhören zur richtigen Zeit. Wildfremde Menschen in Österreich, in der Schweiz, super.
Das war nice. Ja.
Also Küffhäuser ab Sonntag.
Das ist die erste Entdeckungstour sozusagen.
Die erste und weitere Folgen, ja.
Und gibt es auch Sachen, wo du schon jetzt weißt, die will ich auf jeden Fall noch abhaken, wie zum Beispiel einen Besuch in dem spanischen Weinbaugebiet?
Ja, also zu meinem schönen Leben, was ich immer wollte, gehört zum Beispiel auch, dass ich mit, das ist, glaube ich, eine seltene Verbindung von Leben und Arbeiten, die Firma Ansager und Schnipselmann. Du warst Gast dieser Produktion, gehört ja, Jürgen Schulte und mir. Er ist der, glaube ich, wirkliche Weinkenner. Und wir haben irgendwann mal gesagt, wenn man bald 20 Jahre eine Fernsehproduktionsfirma, da ist ja zweimal Gift unterwegs. Einmal Geld und zweitens Ruhm, Bekanntheit. Das sind ja toxische Mischungen. Erfolg, Misserfolg, Geld, Pleite und was auch immer. Wenn man das 20 Jahre ohne Knacks in der Freundschaft hinkriegt, kann man doch auch eine Finca zusammen haben.
Und das ist eine gute Schlussfolgerung, finde ich.
Deswegen haben wir seit vielen Jahren zusammen, weil wir gesagt haben, im Sommer, also die Töchter fahren dahin, mittlerweile müssen wir uns um Termine kloppen, weil die Kinder da dauernd Vacation machen und so. Da gibt es ein Weingut nebenan, ein ganz tolles, zwei sogar. Und da gehe ich hin, da mischen wir dann auch mal ein bisschen, dürfen ein bisschen mitpanschen, panschen nicht, aber mischen. Das interessiert mich, deswegen gucke ich mir eher mal so mallorquinische Geschichten an, als jetzt Ribera del Duero. Aber andere Ziele gibt's.
Nice, aber wie kann ich mir das vorstellen, ihr mischt damit? Macht ihr da eigene Cuvées?
Ja, also es läuft dann immer auf 30% Merlot, 70% Cabernet Sauvignon aus. Hey, aber nice. Das ist so, es ist wirklich irre, der macht, was ja irre ist bei den Temperaturen, da macht ein Sauvignon Blanc. Der hat einen österreichischen Freund, der ein Großgastronom da ist, der ihn so ein bisschen auch berät und ja, Modewein. Der schmeckt jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du den als Sauvignon Blanc so direkt identifizieren würdest, aber saulecker.
Okay, wahrscheinlich so schmelziger das, oder?
Schmelziger, ja. Also ist so. Und da gucken wir uns so ein bisschen an, was der Wahnsinnige so macht.
Okay.
Und gucken da mal so ein bisschen im Keller und
schmeckt. Die eigenen Cuvées mal zusammen.
Ja, mit dem eigenen Label.
Ja, 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 klar. Ja.
Also nicht unser Name, sondern steht was anderes drauf.
Das ist voll aber. Was klappert da in diesem Eimerchen?
Da haben wir jetzt den Ribera.
Du hast einen Zug zum Roten, ne?
Ja. Wir können ja noch gerne einen Weißen trinken, nee, aber genau. Eigentlich bin ich echt.
Dann will ich so
rot. Wäre es ja auch gekühlt, das trinkt sich fast wie Weiß. Was.
Aber selbst beim Italiener kriegst du jetzt einen gekühlten Rotwein. Also das ist nicht mehr.
Hören die Terroir oder die Letten jetzt, die Italiener, oder?
Ja, vielleicht.
Es ist auf jeden Fall nicht mehr so verpönt, Rotwein zu kühlen, wie es früher war, oder? Früher war es ja eher so ein No-Go, oder?
Ja, ist ja heute auch noch so. Also überall, wo du hingehst, kriegst du eigentlich warmen Rotwein, glaube ich, oder?
Das stimmt nicht.
Nicht?
Nein. Bei Italienern habe ich wirklich Angst, wenn die so nach oben im Regal greifen.
Zur Espresso-Maschine, wo das, ja, Rotwein, wo das Rotwein-Regal ist.
Ja, das ist ein Rotwein aus dem Ribera del Duero. Ich habe keine Ahnung, was für einer. Ich habe einfach
ich habe das auch noch nie getrunken.
Das ist ein 17er.
Parada de Atauta 2018.
18?
18er.
Ja. Ah, den 17er hatten sie nicht mehr, genau.
Wahrscheinlich. Ja. Mhm. Bei Lobenberg ausverkauft.
Richtig schwarz fast schon.
Leichte 15 Volumenprozent.
Alterle. Das ist ein Cocktail.
Das ist doch heiß. Ich meine, das ist schon ein lustiges Gebiet eigentlich. Die haben ja klimatisch sehr extreme, also da ist nachts immer
kalt, ne?
Super kalt, tagsüber immer super heiß. Böden sind kalkig, also es ist ja eh alles eigentlich da für sehr guten Wein und die Hauptrebsorten ist Tempranillo oder die machen fast nur Tempranillo und ein paar internationale Rebsorten.
Boah, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal 15% Wein im Glas hatte. Das ist schon echt eine Menge.
Ist das auch Klimawandel, so 15%, wenn sie kaum mehr drunter kommen?
Ich glaube eher, dass das Gebiet ist, weil da kommen ja oft schon Weine her, die locker 14,5 haben oder 15. Und ich glaube, Ich meine, in der Gegend war es immer schon heiß. Da sage ich immer, das sind eigentlich die Gegenden, die vom Klimawandel profitieren, weil die ja immer schon wissen, wie mit heißem Klima umzugehen ist. Also die tun sich eigentlich leichter als jetzt Deutschland zum Beispiel, wo es immer kalt war. Und wir kämpfen jetzt eigentlich mehr so mit dem Klimawandel. Und außerdem kennen wir ja so einen Stilwein aus der Gegend. Also ich finde das jetzt schon, ich trinke das selten. Ich bin jetzt wirklich da.
Ja, was trinkst du? Rioja, habe ich gehört, trinkst du auch selten?
Ja, ich trinke viel Burgund.
Klar, was sonst?
Aber das ist jetzt fast nicht mehr erschwinglich, leider. Das ist ein Problem. Also Burgund ist wirklich wow.
Ich dachte, als Sommelier würdest du ein bisschen Kanäle haben, die es erschwinglicher machen.
Nein. Ja, ja schon. Also beziehungsweise sitzt man schon irgendwie, du kriegst das wenigstens. Aber viel erschwinglicher ist es auch nicht mehr. Also es ist wirklich, ich weiß auch nicht, wo sich das hinentwickeln soll und was die Alternativen wären, weil es gibt ja nicht viel.
Hast du gelesen, dass die jetzt Wein wegkippen, in großen Mengen weggekippt haben? Sicher nicht von den Spitzenweingütern. Weil die im Burgund. Weil die so viel produziert haben, China ist weggebrochen, Russland ist weggebrochen. Durch die Rezession Inlandsverkauf und es wurde also nicht weggekippt, sondern zur Schnapsverarbeitung.
Ja, so aber das ist ja generell so, dass Frankreich und Spanien teilweise genauso viel, also Weinbrand produzieren wie Wein überhaupt. Wahnsinn. Und so ist ja Sherry auch Sherry geworden. Das ist jetzt wieder mein Ausflug nach Sherry. Oder ins Sherry-Gebiet. Das ist ja eigentlich, Sherry ist ja nur gesprittet worden oder wird nur gesprittet aufgrund der Überproduktion an Wein. Deshalb wurde aus Wein Brandy gemacht, also hochprozentiger Alkohol. Und um den wieder irgendwo reinzukippen, hat man dann Sherry damit gesprittet. Mhm. Weil früher mal, so 18. Jahrhundert, ist Sherry überhaupt nicht gesprittet worden. Da wurden die Trauben einfach nur getrocknet und dann kam halt Flor ins Fass und so hat sich Sherry entwickelt. Und dann erst mit der Überproduktion später wurde der gesprittet, weil sie nicht gewusst haben, wohin mit dem ganzen Fusel.
Wenn du das Glas hier so schwenkst, ich will ja was lernen hier auch, das ist ein Salto-Glas.
Ja.
Und zwar, ich bin da auch testaffin. Weißt du, wenn ich irgendwo was lese, Weingläser, und ich war irgendwann auch diesen Riedel-Terror leid, dass du für jeden Jahrgang aus jedem halben Amgau-Gebiet ein spezielles Glas, das ist doch Wahnsinn.
Und das ist schon Wahnsinn,
ja. Ja, und dann habe ich das gelesen und gesehen, hat man die auch bestellt. Man merkt auch, wenn man die in der Hand hat, also die haben so einen Signature-Griff quasi, sind leichter. Und was sagst du? Das ist ein Universalglas.
Genau, das ist jetzt das Universalglas. Und ich finde halt, also wenn man jetzt die Marken mal weglässt, gibt es ja den großen Unterschied zwischen maschinell hergestellten Gläsern und mundgeblasenen Gläsern. Und wenn du dich einmal an dieses Gewicht und an dieses Feeling gewöhnt hast,
kein Grad, ne? Kein
willst
Grad.
Du, genau, ja. Dann willst du eigentlich kein anderes Glas mehr.
Wer spült die bei euch?
Bei uns macht das der Mitarbeiter des Jahres. Das ist unser Ecolab-Spülmaschine.
Ihr stellt ihm die Spülmaschine?
Ja, ja. Da gibt es eigene Maschinen dafür. Die beiden größten Firmen sind, glaube ich, Winterhalter und Ecolab. Mhm. Und da hast du so Plastikrecks, die zwar nicht wirklich schön aussehen, aber nur in denen geht das. Und dann hast du so eine Osmosemaschine dazu, das kostet einen Haufen Geld.
Also das ist eine Osmosemaschine.
Aber es ist eine Entsalzung und eine Kalkung quasi.
Damit du keine Schlieren hast.
Keine Schlieren und das Glas kommt.
So wie auf dem hier.
Ja, das hat ja vorhin auch schon.
Das war unser Mitarbeiter des Jahres, nämlich Jenny. Danke.
Ja, der geht noch was. Ja.
Genau. Der dreht sich an der Osmose noch arbeiten.
Ja.
Also nee, in der normalen Spülmaschine.
Doch, ich mache das alles zu Hause.
Du musst aufpassen, dass du nichts, einen Topf daneben hast oder so.
Genau, ja. Dann aber immer ein bisschen mehr Salz und immer ein bisschen mehr Glasspüler.
Genau, dann geht's.
Dann ist das tipptopp.
Aber was hast du denn zum Präsentieren des Weins? Also ist das Quatsch mit den 28 verschiedenen Rotweingläsern?
Nein, ist es glaube ich nicht. Es ist Quatsch natürlich in der Gastronomie und so, aber als Privatmensch, beziehungsweise es gibt ja auch immer so ein bisschen eine böse Aufgabe im Sommelierkurs, wenn du nämlich den gleichen Wein in vier verschiedenen Gläsern kriegst. Und ich bin mir sicher, jeder erklärt dir vier verschiedene Weine, weil Wein wirklich komplett anders schmeckt. Es kommt ja auch darauf an, wo der im Mund aufprallt, wenn du verkostest, wo deine Zunge ist und so weiter. Und deshalb schmeckt auch jeder Wein anders aus einem anderen Glas. Und das, was der Georg Riedl, glaube ich, ist der Opa von Maxi, der das Ganze da aus dem Boden gestampft hat.
Aber du bist jetzt völlig neutral als Österreicher, ne? Bei der Einordnung.
Da bin ich vollkommen neutral, wirklich, weil ich ja, wie jeder weiß, Zalto-Fan bin und da aber wirklich da die Lanze brechen muss, weil ohne den Georg Riedl gibt es heute überhaupt keine Glaskultur.
Ja. Das ist übrigens interessant in Frankreich, ne?
Weil, was du kriegst den ärgsten Schaß. Ja, ja. Überall. Das ist eine Vollkatastrophe. Da waren wir bei Liché Belair mal vor.
Wer ist das?
Boah, das ist lang her. Liché Belair ist eine Grafenfamilie, eine Wohlhabende, die mal zwischendurch gar nicht wohlhabend ist. Und einer der Söhne trägt immer rote Hose, weiß aber nicht genau, wie der heißt.
Was ist das für ein USP? Einer der Söhne hat immer eine rote Hose. Kennst du
doch diese Golferhosen, so rote
Haare. Ja, es gibt dann Basel Grand Cru-Lagen in Van Romanée, so La Romanée zum Beispiel, und der hat ein nicht kleines Stück davon und macht wirklich hervorragende Rotweine, immer ein bisschen moderner. Und sein Bruder übrigens, um jetzt wieder ein bisschen, hat sich in seinem ganzen Leben mit nichts anderem auseinandergesetzt wie Champagnerblasen. Tatsächlich. Oder Schaumweinblasen, da gibt es ein super Buch.
Bubbles.
Ich weiß nicht genau, wie es heißt tatsächlich. Das können wir irgendwann mal in den Kommentaren schreiben. Egal, auf jeden Fall das Buch kaufen und lesen. Und also der Winzer, da waren wir vor über 10 Jahren und der schenkt da seine 2.000, 3.000 Euro Weine in die wirklich ärgsten Kelche. Also ich dachte, ich bin. Und ob er noch nie was über Glaskultur gehört
hat. Sagst du denn was?
Ja, das habe ich dann schon gesagt. Ich habe es ihm genau so gesagt. Ja. Also warum er da 3.000 Euro Weine in so Scheißglaseln einschenkt, tatsächlich.
Und dann?
Und daraufhin meinte er, ja, er hat eh auch schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Er ist sich aber nicht genau sicher, wie ich war. Und der hat dann Zalto gekauft. Okay. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür verantwortlich war, aber vielleicht ein bisschen mitverantwortlich. Mhm.
Aber ist es nicht blöd, wenn du so viele verschiedene Gläser zur Auswahl hast und die alle auch den Geschmack vom Wein verändern? Weil wenn ich jetzt der Winzer wäre, würde ich mir eigentlich vorstellen, okay, oder würde ich mir wünschen, dass die Leute den Wein auch so schmecken, wie ich ihn in dem Glas schmecke, wenn ich den jetzt abfülle. Wenn du jetzt aber daheim Gläser hast, die den Wein irgendwie tunen oder verfälschen, ist das
kontraproduktiv? Ich meine, es ist ja eine persönliche Sache. Ich zum Beispiel streiten mich auch oft, so welches jetzt das bessere Glas ist oder so. Aber es ist schon so, dass verschiedene Rebsorten halt verschiedene Aromenspektren haben und die brauchen dann irgendwie ein anderes Glas. Ist natürlich auch viel Marketing und viel bla bla. Am besten ist, du hast ein Glas, das du immer nimmst. Hm. Und ich finde, das
so machst du universal. Das
Glas. Ja. Also nicht immer. Am besten bin ich eigentlich bedient, wenn du ein Weißweinglas und ein Bordeauxglas hast. Jetzt, wenn wir jetzt die Marke Zalto hernehmen. Mhm. Weil aus dem Bordeauxglas kannst du eigentlich alles trinken, was kräftiger ist. Große Gewächse, Rieslinge, weiße Burgunder, rote Burgunder.
Riesling auch?
Ja, ja. Die kräftigen würde ich schon. Mhm. Die brauchen Luft, ja. Mhm. Und alles, was Champagner, Süßwein, Port und das Ganze und halt normale Weißweine, geht alles aus dem Weißweinglas. Mhm. Das halte ich übrigens für ein sehr, sehr gutes Champagnerglas. Das normale Weißwein. Trinkst du gern Champagner?
Meine Frau klassischerweise eher. Also wenn ich die Wahl habe zum Beispiel, weil ich ein bisschen haushalten will, trinke ich ein Aperitif oder trinke ich lieber, wenn noch Gäste am Tisch sind, eine weitere Flasche Wein, würde ich immer den Wein nehmen. Vielleicht auch, um einen anderen noch kennenzulernen und würde den Champagner weglassen. Immer.
Aber ist das Geschmack oder eher so, weil es irgendwie...
Beides. Ja, beides. Ich kann da auch nicht die Unterschiede schmecken, die ich beim Wein schmecken kann. Also ich kriege da für mich nicht so eine Rückmeldung.
Mhm. Champagner.
Ja, genau. Ja.
Ist, glaube ich, auch schwerer zu verkosten. Ja, ich tue mir heute noch schwer bei Champagner. Also in letzter Zeit befasse ich mich halt viel mehr damit. Und dann geht's. Aber ich glaube generell so für Anfänger und so, am einfachsten ist, glaube ich, Rotwein. Da merkt man am meisten, weil es am komplexesten ist, auch wegen der Maischegärung und so weiter.
Ja, probieren und Hürden senken. Ich erinnere mich so, warum ich auch nicht so einen Zug zum Wein gekriegt habe, aber das ist ja jetzt deine Großelterngeneration an Sommeliers. Ich war, weiß nicht, vor 40 Jahren mal in einem teuren Gasthof im Münsterland mit meiner damaligen Frau. Wir haben eine Flasche Wein getrunken, die wir irgendwie ausgesucht haben, war jetzt auch nicht billig. Und dann war die leer und dann haben wir die umgekehrt ins Eiskübel getan. Und dann kam so ein Lackaffen-Sommelier, ja, guckte sich das an.
Einer von denen.
Drehte die leere Flasche um, also richtig rein. Und mit leicht indigniertem Habitus ging er von dannen. Ja. Aber ich habe es mir gemerkt. Ich fühlte mich enttarnt als Biertrinker aus Wermelskirchen. Und dann kriegst du so ein so eine Hemmschwelle bei Wein, dafür sind dann solche Typen verantwortlich.
Aber das verstehe ich. War es ein Nasskühler? Es war ein Eispaket?
Es war ein Eiskühler, ja.
Da gehört die Flasche umgedreht rein.
Ja, wahrscheinlich hatte
der. Also hast du alles richtig gemacht?
Ja. Ja, ich hab neulich eine Situation erlebt, da war ich in einer Pension in Südtirol. Die toll kochen und du gehst da abends einfach hin. Es gibt ein Menü, es ist toll. Ja. Skilaufen, ganz toll. Und er hat auch tolle Weine. Und dann habe ich so gedacht, ach komm, ist auch für ihn gut und so. Trinkst du einen Rotwein, nimmst du eine Flasche, bis morgen wird die sich halten. Und bestellen 2014, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und der kommt, macht den auf, er selbst trinkt keinen Alkohol und der hatte dermaßen Kork. Ja, so. Dann habe ich mich aber nicht getraut, was zu sagen. Im Hotel hätte ich was gesagt. Aber da habe ich mich nicht getraut, weil ich fand den Laden so toll, ich fand den Mann so toll. Der war so froh, dass ich diesen Wein entdeckt habe. Und dann habe ich da aber so eine halbe Stunde überlegt, was für eine Scheiße, was machst du jetzt? Und wenn du den Punkt verpasst, wenn du schon getrunken hast, kannst du ja jetzt nicht sagen, mir fällt gerade auf.
Das umgekehrt ist auch
kein Fall. Dann hat er den noch dekantiert, das heißt, da kam richtig Musik in den Korb. So, und jetzt hatte ich ja das Problem, wenn ich jetzt die halbe Flasche trinke, dann kriege ich den ja morgen mit großer Geste wieder
serviert. Oh, ja, stimmt.
Und dann stinkt er noch mehr.
Der stinkt er noch mehr, dann ist der Tag verdorben, weil nach dem Skifahren freue ich mich auch abends auf den Wein. Ja. Und dann habe ich gedacht, scheiße, sollen sie dich hier für einen Alk halten, ist völlig egal. Ich habe die Karaffe mit aufs Zimmer genommen und er ist so lecker, ich nehme ihn mit auf.
Und einmal grob filtriert.
War das Problem gelöst und ich konnte am nächsten Abend wieder frisch aufschlagen.
Witzig, aber jetzt stell dir vor, der Wirt ist ein Schlitzohr und hat gewusst, dass er einen Kork hat. Dann, nein, okay, was?
Nein, er hat Blasberg. Soft Kork. Ja, da hatten wir letztens auch die Diskussion, weil wir ein Tasting gemacht haben und ich den Kork nicht geschmeckt habe, obwohl er sehr eindeutig war, laut Willi.
Ja, ich wusste auch nicht, ob du mir einen Gefallen tun willst und einfach versuchst, den Wein um den Kork herum zu beschreiben, obwohl er gar nicht viel Wein war, ehrlich gesagt.
Ich muss mich da noch...
Oder beeindruckt
von der Etikett. Aber hilf mal, also man kann sich auch mal vertun, du hast ja manchmal einen muffigen Geruch am Anfang, ne? Mhm. Also wenn du die Flasche aufmachst, im Glas... wo du dann so einen Reflex hast nach Kork, das ist aber keiner. Das merkst du dann, wenn Luft drankommt.
Ja.
Das gibt es ja auch. Ne?
Das stimmt, ja. Das ist vor allem, glaube ich, bei älteren Bordeaux oft so. Ist dann ein bisschen Brett.
Was ist das?
Brett Anomyzis, das sind so diverse.
Bitte?
Brett Anomyzis.
Brett Anomyzis.
So nennt man das. Das ist, ja, bitte?
Nochmal.
Bitte. Curly ist mein Wörterbuch.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Brettanomyces. Nein, lieber Willi. Brettanomyces, auch kurz Brett genannt, habe ich schon mal erklärt. Nicht, dass ich es mir gemerkt hätte, aber deswegen checke ich jetzt selber gleich mal Folge 24 mit Franz Weniger. Shoutout.
Aber ja, das verfliegt dann mit Luft ganz einfach.
Ich habe das auch mal, da bin ich dann aber auch hartnäckig. Da war ich am Bodensee, wo ich sehr gerne bin.
Wo da?
Egal wo, mit dem Wohnmobil. Ich habe mit meinem Sohn immer alleine Männertouren gemacht, von 3 Monaten an. Da hatten wir auch Getränke im Auto, abgepumpte Milch im Kühlschrank. Meine Frau ist wahnsinnig geworden, sind wir nach Frankreich. War der 3 Monate. Jedes Jahr alleine irgendwo hin. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich in Köln ein Wohnmobil gemietet habe. Da gibt es so eine Hümerstation, dann mietest du einen, der ist nackt, da ist nichts drin. Musste dann packen und dann in die Wetter-App geguckt und entschieden, wohin. Einmal in den Osten, meistens in den Süden und dann bin ich oft am Bodensee gelandet wegen Küche und Wein und saß da in der Nähe von Wasserburg, das ist ein schönes Strandlokal, bestelle einen Weißwein und ich bilde mir wirklich ein, also ich habe, glaube ich, keine gute Weinnase, ich habe mal so eine Nasenscheidewand gerade machen lassen, damit ich nicht mal krank bin im Fernsehen.
Das muss ich auch machen, ja.
Ja, du klingst auch so.
Ich muss die auch gerade machen. Ich muss das mal realisieren.
Wollen wir ein kleines Medizinerklärstück reinbauen?
Nee, das war privat.
Gut. Es tut übrigens sau weh. Ne?
Ich weiß, deshalb schiebe ich es auch schon lange vor.
Es war aber total effektiv für meinen Job. Und du arbeitest auch mit Stimme und so. War es sehr wichtig, weil ich war dauernd erkältet. Und das hörte auf. Ein Teil des Geschmacksdings, also beim Wein, ja, aber... So, außer Kork. Ja. So, ich sitze ja in dem Lokal mit meinem Sohn, der war schon in dem Alter, wo ihm der Vater peinlich war, der nicht alles hinnimmt und sagt, tut mir leid, aber das war ein Weißwein, der hat Kork. Kommt er wieder, Pointe liegt bleischwer in der Luft, Drehverschluss. Der schmeckte so nach Kork.
Wirklich?
So, dann habe ich die Flasche mir angeguckt und habe am nächsten Abend wieder bestellt. Ja, es war eine andere Charge und so. Wir haben dann noch drüber gesprochen. Er war so, da, also da habe ich total daneben gelegen. Muss man dann auch mal lernen.
Ja, manchmal passiert es. So, manchmal sind auch so Töne, die kann man verwechseln auch mit Kork ja. Oder so. Ne? Weil wenn es wirklich Kork wäre, also das passiert ja auch manchmal durch verunreinigte Schläuche oder so, aber dann ist die ganze Charge tatsächlich zum Wegschütten. Aber das passiert heutzutage fast nicht mehr. Da hat jeder eine gewisse Kellerhygiene.
Ja, aber durch den Kork ja schon, weil es auch einen Korkmangel gibt. Ne?
Ja, genau, ja. Korkmangel, aber gut, es gibt ja auch genug Alternativen heutzutage, verschlusstechnisch.
Wie zum Beispiel Drehverschluss und?
Dann den Glasverschluss. Also dichten tut am Ende eh immer nur das Silikon.
Ja, aber hat mehr, was ist schöner, so plopp, als wenn du...
Ja, das stimmt. Das ist halt so, aber die Frage ist halt immer, muss es schön sein oder effektiv?
Ja, ich habe bei euch ja auch gelernt, das ist interessant, wo Umweltgedanken über rein spielen. Ich habe gelernt, wenn der Winzer seinem Wein vertraut, nimmt er die schwere Flasche mit einem ganz tiefen Eingriff unten. Du hast mal gleich ein Kilo Flasche in der Hand und dann weißt du, du hast einen guten Wein gekauft. Jetzt habe ich bei euch gelernt, scheiß drauf, das ist auf eine Mogelpackung einerseits und umwelttechnisch natürlich auch in der Herstellung, im Transport eine Katastrophe.
Das Gewicht der Transport, das ist so Wahnsinn, ja.
Aber wo wir jetzt gerade bei diesem
Test sind,
ja. Dinge hier unten sind, fehlt einfach das ein Griff, ein Schub im Boden. Mhm. Was macht es, was hat das auszusagen? Gar nichts? Also kann ich da.
Ja, also bei Champagnerflaschen nimmt es Druck ab. Also du kannst mehr Druck befüllen. Warum das bei solchen Flaschen auch so ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich am Zahn der Zeit.
Weil die Urban Myth, die in meiner WG früher rumging, war: je tiefer, desto besser.
Die Urban was?
Die Urban Myth. Oder die Urban. Myth, ja. Das Gerücht, was da rumging, war halt: je tiefer dieser Griff, desto krasser der Wein. Und dass er auch dafür da ist, dass man ihn als Kellner hier halten kann zum Einschenken. Mhm.
Ja, aber kann Quatsch, sein. Ne? Ich denke schon. Ja. Ich bin aber auch überfragt, jetzt muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, warum die so produziert werden.
Red doch mal klug über den Wein, den wir da haben.
Ja, das wollte ich eigentlich gerade machen. Klug.
Ja, labern können wir auch.
Ja, das stimmt allerdings. Ja.
Was?
Ja, warum schmeckt der so? Also, du hast dich ja befasst mit dem Gebiet so.
Und ja, ich kannte den auch nicht. Ich kannte den auch nicht und wollte jetzt mal keinen, der kostet 17 oder 18 Euro für einen 5 oder 6 Jahre alten Wein, der ja auch ein bisschen gelegen hat dann und wollte die Gelegenheit nutzen, noch was kennenzulernen, was ich nicht kenne.
Der hat so eher so dunkle Beerenaromatik, geht fast in so eine Richtung, ja. In Richtung Merlot, blaufränkisch, so, also wo man oft so dunkle Beeren hat, aber nicht Cabernet oder sonst irgendwas. Dann hat er trotzdem so was Ledriges, Kräutriges, ein bisschen Pfeffer hat er auch. Ein bisschen Liebstöckel, so Magikraut, glaube ich, wie der Deutsche sagt. Ein bisschen Zedernholz, vom Holz eben, so ein bisschen Cigarbox, wie man in Englisch sagt.
Ich habe ja immer den Verdacht, dass wenn einer so über Wein redet, dass der so eine Art Farbkarte hat, weißt du, wo du genau weißt, da kommt das Zedernholz und danach kannst du auch mit dem Eiswagen machen.
Ja, aber
ich rieche Stracciatella, ich rieche Zitrusfrucht, ich rieche, gut.
Weil das haben wir auch abgespeichert. So. Das trainiert man wirklich mit so einem Aromenrad.
Wir echt? Haben jetzt
Ja.
Wir haben jetzt gerade so ein Tasting gemacht und da gibt es für Weiß und für Rot so ein Aromenrad, wo dann alle Obstsorten, alle...
Es ist halt durch mich nach Steinobst, dann sind die ganzen Steinobstsorten irgendwie abgebildet und dann gehst du in die Zitrusfrüchte, dann sind die ganzen Zitrusfrüchte und so abgebildet. Also das ist wirklich zum Lernen, um ein gewisses Vokabular dir anzueignen, ist das wirklich super. Ja, und du denkst dann halt immer in der Schiene. Das ist eigentlich sehr systematisch, so Wein verkosten, wie wir das lernen.
Was liegt denn auf dem Aromarad neben... Was hattest du eben? Liebstöckel? Du hattest...
Ja.
Schwarzer Pfeffer und Lakritz.
Lakritz mag ich überhaupt nicht.
Ich mag Lakritz auch nicht. Nicht immer.
Kommt aber wenn ich, wenn ich jetzt dran denke. Und,
ja, jetzt, sicher, das ist ja immer
so. Ganz bisschen doch.
Und am Gaumen hat es eigentlich ein unerwartetes, aber das ist die Rebsorte, weil ich würde mir jetzt erwarten, wenn ich den Wein im Mund nehme, dass er ein bisschen runder ist, aber ja, er hat ein sehr festes Tannin.
Ja.
Und er hat für die 15 Volumensprozent auch noch eine sehr straffe Säure.
Ja, und ist eher schmal.
Also im Mund, richtig, ja. Was wieder zurückzuführen ist auf das Gebiet, nämlich diese Abendkälte sozusagen, dass da arge Aroma-Ausprägung, aber trotzdem hast du ein festes Tannin und das ist nicht so zerfließend und irgendwas. Also da sprechen wir jetzt wieder vom Zug. Mhm. Warum bist du eigentlich so ein Zug-Fan? Bei der Deutschen Bahn kann man kein Fan sein, eigentlich. Also die Deutsche Bahn ist die beste Werbung fürs eigene Auto.
Ja, wenn man in Österreich auch unterwegs war, wie ich neulich, war ich auch schwer beeindruckt. Ich bin an der Bahnstrecke groß geworden. Da kamen eingleisig, da kamen Zirkuszüge mit zwei Doppeltraktionen, mit zwei Dampfloks. Ich habe eine Spur 1 Märklin.
Ich auch.
Es ist sehr schön. Ich finde es cool, was die Schweizer machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die Schweizer haben gesagt, liebe Deutsche Bahn, wir nehmen Züge von euch nicht mehr an, wenn sie mehr als 15 Minuten Verspätung haben, weil die Schweizer sind ja pünktlich. Und wenn du, das ist wie beim Fliegen, wenn du dir dann ein Verspätungsgift mit einem deutschen Zug reinholst, gerät dein eigener Takt auseinander. Ja. Und wenn ein ICE in Basel mehr als 15 Minuten hat, aussteigen, umsteigen und dann in der Schweiz weiterfahren. Das finde ich cool. Ja. Und ich finde, mittlerweile ist es eine eigene Sportart. Ich freue mich heute, ich fahre gerne mit der Bahn nach Hause. Wenn du nach Köln fährst, hast du ja immer ein Damoklesschwert über dir schweben. Das heißt Hamm.
Ja.
Wisst ihr warum?
Da, wo der Zug geteilt wird, oder?
Genau. Und jede zehnte, ich rede dann immer mit dem Zugführer, auch mit dem Lokführer, jede zehnte Zugteilung in Hamm oder auch das Zusammenkoppeln geht schief. Wir reden von Siemens Hightech-Zügen, die dann, und dann siehst du Lokführer, die das machen, was wir alle machen, wenn dein Laptop da abkackt oder so. Ich bin immer nach vorne gegangen, telefonierte der mit seinem Leerlokführer. Dann hörte ich den Leerlokführer zu ihm und sagte, nimm mal einfach den Strombügel runter und mach alles aus und dann wieder an. Strombügel runter, Reset, hoch. Das nächste, was ich gehört habe, war, hol die Rangierlok.
Oh nein, das ist nie gut.
Ja, also, was ich toll finde, ist, wie die Mitarbeiter der Bahn damit umgehen mittlerweile. Also, die moderieren da manchmal und dieses Gästige immer, thank you for traveling German, irgendwas. Die gehen damit offensiv um, die informieren. Die,
stimmt, ja.
Ja, die animieren. Neulich einen Zugführer erlebt, der dazu animiert hat, sich zu beschweren. Es war der letzte Zug. In Düsseldorf stand der ohne Grund am Hauptbahnhof und sagte, ich erzähle Ihnen, warum Sie hier stehen. Weil wir hier warten müssen auf einen privaten Betreiber. Und es steht in dem Vertrag drin, dass wenn wir nicht warten, dann muss der die nämlich mit dem Taxi nach Hause schicken, dass wir dann Konventionalstrafe kriegen. Deswegen stehen Sie hier und warten eine halbe Stunde, bis Sie dann nach Köln fahren können. Beschweren Sie sich, füllen Sie die Formulare aus. Da hört man keinen Verrat, sondern ich finde Leidenschaft zum Produkt. Und deswegen finde ich das toll.
Ich bin auch echt sehr viel in der Bahn unterwegs gewesen, aber ich bin echt ein bisschen froh, dass ich jetzt nicht mehr so viel fahre, weil ich finde so nach
sechs Stunden... Berlin-München, 4 Stunden irgendwas?
Ja, das ist eigentlich entspannt. Ja.
Es zahlt sich generell nicht aus mit dem Flieger irgendwie. Also da fahre ich auch lieber Bahn, aber es ist halt immer ärgerlich, wenn du einen Anschluss verpasst.
Das ist, Flieger ist ja auch schwierig mit Handgepäck und Flaschen.
Das ist sowieso Flaschenkatastrophe.
Deswegen habe ich heute gesagt auch, damit man die Flaschen transportieren kann, fahre ich mit der Bahn.
Ich hatte auch eine Modelleisenbahn, da war ich auf jeden Fall richtiger Nerd als Kind und habe da alles rangiert hin und her und Lichter angemacht. Das war schön. Phänomenal, fand ich richtig nice.
Jetzt nochmal auf die Fernsehsendung zurückzukommen.
Das ist doch vorbei.
Ja, das schon, aber irgendwie hätte mich ein, zwei Sachen hätte mich interessiert. Glaubst du, wären die Diskussionsrunden nicht irgendwie teilweise besser gewesen, wenn ihr da Wein ausgeschenkt hättet?
Das
oder
gab's
geht ja. Das? Gab's da, ja?
Das gab's. Es gab den Frühschoppen, der hieß so. Heute heißt der Presseclub, da siehst du schon den Abstieg. Sonntagsmittags im ersten deutschen Fernsehen, Werner Höfer. Es wurde geraucht, also manchmal sagst du, die Leute vermutest du nur hinter den Rauchschwaden. Und damals noch klassische Rollenverteilung mit weißen Schürzchen ausgestattete Servierdamen. Kippten von hinten in diese Pokalgläser, weißt du, diese Mosel-Pokalgläser, kippten den Wein rein und ich gebe dir absolut recht, natürlich wäre das besser. Das ist ja, Ziel ist ja immer,
Menschen zum gepflegten Kontrollverlust zu bringen. Also, ja. Dass sie das sagen, was sie wirklich denken und dass sie nicht das, was ihr PR-Berater ihnen vorher irgendwie eingebläut hat, die Wortstanzen oder was auch immer. Das kann man durch Fragetechnik hinkriegen, das kann man oft auch, deswegen bin ich sehr für Debattenrunden im Fernsehen, nicht für Einzelinterviews. Ja, weil bei 5 Leuten, wenn da 5 sitzen, hast du vielleicht auch gemerkt, als du da warst, ist es sehr schwierig zu gucken, wie sind denn hier die Fraktionen? Ja, weil bei 4, wenn 4 am Tisch sitzen, Pärchenabend, dann weißt du genau wie. Setzt du einen dazu noch, 5, fängt das Ganze an zu summen. Und das kannst du natürlich mit Alkohol beschleunigen. Ja, ich würde das nicht können, weil wenn du als Gastgeber und Moderator Kontrolle behalten willst, darfst du dir keinen Kontrollverlust erlauben. Das ist ja ein psychologisches Problem. Hast du einen Kölsch getrunken, bist du weder angetrunken noch sonst irgendwas. Wenn du dich anfängst zu versprechen oder irgendwas fällt dir nicht ein,
steigert man sich.
Voll. Ja, und deswegen, also unter Alkohol habe ich nie gearbeitet. Und ich trinke oder trank nach Sendungen auch keinen Alkohol mehr, weil mir das überhaupt nicht bekommen ist. Wenn du Stress hattest und dann da Wein drauf gibst, Weißwein oder so, keine gute Nacht.
Nee?
Nee.
Ich frage mich das eher oft. Was ist eigentlich das Schwierigere? So moderieren und immer die richtigen Fragen stellen oder das cool bleiben? Du bist mir immer so mega, so ähnlich wie Armin Wolf so aus Österreich, so den Liebchen.
Aber der hat mir zu meinem Abschied geschrieben, da habe ich mich mit am meisten drüber gefreut. Ich bewundere den, ich finde den so toll. Wir haben uns mal getroffen durch Zufall auf einem Geburtstag und das ist ja, das sagen mir Leute auch nett. Entweder sagen die bei mir immer, sie sind ja netter als im Fernsehen. Gut, bei Armin Wolf, ich finde den super im Fernsehen und super privat. Kennst du den auch?
Nicht privat leider, nein.
Ein super Typ. Und das Gute an Österreich, dass es sowas gibt.
Kann ich mir vorstellen, ja, das stimmt, ja, eines der wenigen guten, ehrlichen Sachen. Aber oh. ich denke mir nur, wie ist denn das?
Cool
also,
bleiben.
Ja, also wenn du so richtig, ich meine, du hast ja da auch nicht immer nur Supergäste, sondern auch ganz oft, obwohl du dich vielleicht auch persönlich oder in deiner Einstellung nicht beleidigt fühlst, aber halt.
Ich habe keine Einstellung, ich bin nicht Journalist geworden. Ich habe meine private Einstellung, aber ich möchte die Welt nicht verbessern. Ich hatte das war für mich ein Job erstmal und ich habe heute das Gefühl, das ist, glaube ich, ein Problem auch einer Generation. Im Journalismus galt das immer als edle Auszeichnung, Haltung zeigen. Was verdammt nochmal ist dieses blöde Wort Haltung? Aha. Es gibt Selbstverständlichkeiten im menschlichen Umgang, die musst du gar nicht definieren und oft wird heute verwechselt damit, dass man sagt, ja, ich muss ja für die sozialen Themen dieser Zeit, muss ich ja praktisch Propaganda machen. Ja? Also natürlich, wir alle wissen Klimakrise, das ist klar. Aber es ist ein Job der Politik, einen Interessenausgleich zu wahren und den zu organisieren, das ist meine Aufgabe. Wenn ich heute, und ich habe immer Angst, und ich dachte, heute würde ich nicht in die Falle tappen, wie ein alter weißer Mann über Nachwuchs zu reden. Ich finde, die Journalisten heute sind besser ausgebildet. Sie haben genau das hingekriegt, was ich nicht hingekriegt habe. Ja, nämlich eine tolle akademische Ausbildung. Ich empfinde es auch tatsächlich als Wunde, dass ich etwas nicht abgeschlossen habe. Ich kann mir jetzt nicht sagen, ich habe keine Karriere gemacht. Ja, ich habe eine Karriere gemacht, aber ich habe ein entscheidendes Ding nicht abgeschlossen. So. Die kriegen das alles hin. Ja, wenn du aber dir anguckst, welch großes Bedürfnis in jungen Redaktionen auch herrscht, auf der richtigen Seite zu stehen. Also, ich fange jetzt nicht an mit Wokistan und so, aber ihr wisst, was ich meine. Da frage ich mich, woher kommt dieses Kuschelbedürfnis? Und woher kommt dieses Verschwimmen der Grenze zwischen Aktivismus und Journalismus? Und eine hilflose Erklärung von mir ist, dass wenn ich eine solche Top-Ausbildung habe, ja, in der Columbia studiert habe und da gemacht habe und da gemacht habe und ich entscheide mich für Journalismus, wohl wissend, dass es da weder guten Wein zu trinken gibt meistens, noch dass du damit noch Geld verdienen kannst, weil das Erwerbsmodell Journalismus ist noch nicht neu definiert. Ja? Also wenn du nicht gerade beim Fernsehsender ein Unique Selling Point hast mit einem Produkt, schwierig. Ja? Und auch für die Redaktion schwierig. Also wer sich trotz seiner tollen Ausbildung entscheidet, die anderen, die mit ihm in der Ausbildung waren, bei McKinsey und wo auch immer, vorbeiziehen zu sehen und dann die Postkarten von ihren Ferienwohnungen zu kriegen, die sich gerade kaufen. Wenn du das machst, ich werde trotzdem Journalist, dann kriegst du, glaube ich, diese Aktivistenader. Ja? Dann willst du die Welt verbessern. Und Journalismus ist nicht da, die Welt zu verbessern. Journalismus ist dazu da, diesen Prozess zu organisieren, aber nicht aktiv sozusagen zu betreiben. So, Gott. Ist ja gar nicht Sonntag.
Alles gut.
Aber es klappt mit dem Wein.
Trinkenschluck. Ja. Es steckt noch in dir drin auf jeden Fall.
Ja, klar. Ja, das, natürlich treibt einem das um. Und ich finde das schwierig, wirklich, du willst nicht. Deswegen, ich mache auch nichts. Ich finde sowas total spannend. Ich mache jetzt alles, was ich schon immer im Beruf bewundert habe, aber nicht konnte, zum Beispiel Reden halten. Ich mache jetzt bei einem Redentrainer mal so ein Seminar.
Das ist super, wenn man sowas kann.
Ja, das ist ein Riesenunterschied, ob du einen Podcast machst oder tolle Fernsehsendungen moderierst oder ob du plötzlich ganz alleine One Direction.
Ja, voll.
Und ist noch was anderes, wenn du ein Tasting moderierst, da können Minister sitzen oder noch schlimmer Sommeliers-Kollegen. Das ist noch was anderes, da kannst du dich an was festhalten, an dem Weinglas. Du hast was körperlich auch zu tun. Aber wenn du da an diesem Scheißpult stehst vorne und die sitzen alle da, so verschränkte Arme. So, was erzählt der Onkel denn dann?
Ja, ja.
Ja, so, das will ich lernen.
Sehr cool. Aber wozu gibt es da ein Ziel?
Ja, du kriegst halt so Angebote, klug zu scheißen bei irgendwelchen Dingen. Ich glaube, da entscheidet sich so ein Verband dafür. Laden wir jetzt einen Sommelier ein, der uns was über upcoming Weinbaugebiete erzählt. Dann sagen alle, ja, ist doch super. Ja, aber wir müssen es ja auch absetzen von der Steuer und wir müssen ja auch was lernen. so was Gesellschaftskritisches. Am Schluss laden wir doch beide ein. Ja, du kriegst solche Einladungen und chefet die Dinge und so.
Ja, können wir gemeinsam daran arbeiten, gell? Ja, bisschen Wein und Unterhaltung. Nebenbei machen wir noch einen Unfallwürstelwagen.
Und wenn mich einer fragt, wie war es denn bei dem Podcast? Ich habe ein neues Wort kennengelernt.
Das ist auf jeden Fall eine sehr smarte Idee.
Ja. Super. Nee, also das war so, sowas mache ich. Und dann habe ich noch ein. Da wird es ja noch manchmal schwierig mit dem Wein. Ich habe ein 90 Jahre altes Schiff, einen Wachsdeckcruiser. Das ist ein Stahlschiff mit Holz. Der wird in diesem Jahr 90 Jahre alt und der ist in Amsterdam gebaut. Also fahre ich jetzt im Sommer an den Geburtsort und das Schiff gehört zu so einer Vereinigung, Old Glory heißt die. Die haben 45-Jähriges und die treffen sich auch. Da liegen dann so 50 dieser alten Schiffe. Und ich drohe meiner Frau immer damit, wenn sie nicht lieb ist, muss sie da mit, weil erwünscht ist, dass man da in holländischer Tracht aufläuft. Also mit Glocks, mit den Glocks, mit den Rückspiegeln und so.
Aber wie groß ist das? Was ist das für ein Schiff?
Ein wunderschönes 15 Meter langes Schiff. Wir sind im Podcast, kann dir das gleich mal zeigen. Das Schönste, was ich schon mit dem gemacht habe, war nach Berlin zu fahren. Ich bin von Köln aus. Was glaubst du, wie lange man braucht von Köln bis Berlin auf dem Wasser?
Gute Frage.
Ich kann sagen,
20 Stunden?
Zwei Tage, ja.
20 Stunden.
20 Stunden?
20 Stunden. Es ist kein Schnellboot. Nach Wien brauche ich 5,5 Wochen. Ich habe es mal geguckt. Es gibt ein Schiffsnavi, da gibst du ein Köln-Wien. Ja? Brauchst du 5,5 Wochen.
Bis ich in Wien bin, wegen der Schweiz.
Berlin 9 Tage. Köln-Berlin 9 Tage, wenn du jeden Tag so 8 Stunden fährst. So, es hat einen Kühlschrank, es hat alles, was man braucht zum Leben. Ein Herd, du kannst kochen, du kannst Wein gut lagern. Und das ist sehr schön.
Mega nice, das stelle ich mir auch chillig vor.
Und das ist die Entdeckung wirklich der Langsamkeit. Und wenn du über die Mosel fährst, dann lernst du wirklich über Kernerarbeit im Weinbau. Wenn du dir die Lagen dann anguckst, das kann doch gar nicht sein. Und wenn du dann aber noch Zuladungsmöglichkeiten
hast. Ja, bei der Mosler würde ich, glaube ich, 3 Wochen brauchen, nur für das kleine Stückchen.
Ich brauche von der Mündung bis nach Teer, oder bis in die Saarschleife, brauche ich auch 1,5 Wochen.
Krass.
Das ist wunderschön. Ja. Es gibt dann aber so Dinge, da ist ein alter Schrank drin, auch von 1933, da sind Weingläser drin. Und es gibt so kritische Weinleute. Du hast ja mehrere Möglichkeiten, wenn du so ein Schiff betrittst, dass du sagst, boah, ist es schön oder ist langsam oder macht viel Arbeit oder was auch immer. Der Typ ging an allem vorbei, an den Weinschrank und sagte, du willst ja nicht ernsthaft aus diesen Gläsern Wein trinken. Da wusste ich, Prioritäten sind
tatsächlich
falsch gesetzt.
Frech sehr und schon, du hast ja eine Produktionsfirma, oder? Wir können mit dem Schiff durch die Gegend tuckern und immer mal so ein bisschen hier
Ja,
was von Weingut zu Weingut.
Ja, ich suche Geschäftsmodelle, auch wo man sozusagen sowas verbinden kann.
Können Spaß. Wir auch einen Jauch besuchen?
Nee, kannst du nicht, weil der ist an einer Schleife.
Die kannst du
nicht befahren, aber alles andere kannst du da befahren.
Oh, das ist eine sehr gute Idee.
So, und wenn du in Berlin bist, da wollte ich schon gar nicht mehr weg, wenn du hier durch Berlin fährst, übrigens mit einem Elektro, ich habe einen Elektroantrieb auch. Das ist, ich zeige euch jetzt mal das Bild, das ist vor Oranienburg.
Wow. Das ist ja cool.
Das ist total schön. Und dann liegst du mitten in Berlin. Gegenüber vom Hauptstadtstudio siehst die Kollegen rabotten.
Ist das geil?
Das ist super geil.
So. Krass, stimmt, da kann man ja.
Da kannst du liegen.
Komplett durchfahren.
Die Berliner Wasserschutzpolizei ist wirklich knüppelhart. Ja, du darfst nur durchfahren, wenn du einen Funkschein hast. Also du brauchst sowieso einen Kurzführerschein. Okay. Weil aber tagsüber hier so viel Ausflugsverkehr ist, brauchst du einen Funkschein, muss halt jeder Brücke dich melden und so. Und die Wasserschutzpolizei verscheucht einen auch, man darf da eigentlich nur einen Tag liegen. Aber dieses Schiff löst eine Mischung aus Senioren- und Welpenschutz aus. Das ist dann einfach sehr schön. Aber wenn du da abends sitzt, ein Rosé trinkst, da ankerst vor Oranienburg, auf dem See, ja? Du liegst auf dem Wasser, es ist nichts. Ja, was brauchst du jetzt? Weinanbaugebiete. Den Wein kommen lassen und vor Oranienburg trinken.
Ja, weil Weinanbaugebiete immer schön sind.
Was sind die?
Schön.
Schön, ja.
Das auf die Terrassen zu schauen, das ist schon gut. Ich habe noch einen Wein mit.
Sehr gerne, ich fahre ja Zug.
Ich dachte nämlich, ich weiß nicht, ich war halt ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, was wir so reden sollen. So richtig.
Und wie geht's dir jetzt?
Und dann eigentlich gut. Ne? Wir haben jetzt über eine Stunde. Ich weiß, wir bringen das gut drüber. Ich bin gut unterhalten.
Marcelli, du kennst ihn doch. Ist das jetzt Begeisterung, Euphorie, Ekstase, was er sagt? Oder?
Der Willi ist jetzt wieder entspannt und in seinem Element. Heute Morgen hat er eine kurze
Panikattacke. Ich war nicht lange im Bett, leider.
Aber ich glaube, wir sind
ist ja das Los des Gastronomen.
Auf einem sehr guten Weg hier.
Genau, ein
bisschen ja, spülen. Man fragt sich ja, was wollt ihr von mir? Weil ich habe sonst immer nur Fachleute hier gehört. Stefanie, die heißt aus dem Rioja.
Döring,
genau. Mit der bin ich gestern bis zum Landwehrkanal gelaufen von hier.
Ah,
da bin ich nämlich auch durchgefahren. Wenn du durch Berlin durch den Landwehrkanal fährst, morgens, wenn es da keine Ausflussschiffe gibt, es gibt nämlich eine Umkehrschleuse, so eine Umwegschleuse in Neukölln. Da kommst du rein, ohne dass die Hauptschleuse auf ist. Und dann fährst du morgens hier elektrisch, du hörst nichts, durch Kreuzberg, durch den Landwehrkanal bis zum Zoo.
Was?
Das ist die Welt im Döschen. Das ist die Welt im Döschen.
Oh, ich wohne ja auch direkt da am Görli an dem Kanal und ich dachte mir auch oft so, boah.
Ein Weißwein.
Da mal durchschippern, das ist schon toll. Entspannt.
Ja.
Was haben wir denn hier im Gläschen?
Ja, ich dachte ja schon, dass heute die Weinauswahl ein bisschen konservativer sein wird. Jetzt habe ich noch ein bisschen funky.
Wieso hast du das gedacht? Das sind so unterschwellige Botschaften. Das sind
Vorurteile, nein, das ist
gar nicht unterschwellig. Da kommt ein 65-jähriger Fernsehrentner.
Ich bin froh, dass du so gute Sachen mitgenommen hast. Vor allem war ich sehr skeptisch, als ich dann Ribera del Duero gesehen habe. Der echt gut ist.
Ja, der Müller-Toga war jetzt für die Geschichte halt.
Nein, aber dass ich Schäfer Fröhlich mag, das weiß man ja. Also, das ist ja echt gut.
Das hier sieht auf jeden Fall funky aus.
Das ist funky, ja. Das ist auch schon mit inklusive Song heute. Der Holger Schwarz hat nämlich gemeinsam mit diversen Winzern immer so Sonderfüllungen und mit dem Weingut Leiner aus der Südpfalz hat der eine LP-Serie gemacht und das nennt sich hier Harvest Moon, Neil Young und so, und ist Chardonnay 100%, allerdings mit Flor-Hefe. Und das
fragst
ist natürlich
du, frag ich.
Für mich immer frag so ein du. Bisschen Urlaubswein. Ne?
Flor-Hefe?
Also, ja, ich kann jetzt einfach weiterreden. Wenn du ein Fass nicht spundvoll machst und du nicht bis ganz oben, genau, dann können sich diverse Hefestämme bilden. Bestenfalls eine saubere Flor-Hefe und keine Kammhefe. Weil wenn Kammhefe bildet, dann wird es Essig. Mhm. Eine feine Flor-Hefe, die sich dann draufsetzt, also auf die Oberfläche des Weins und das Fass voll macht quasi, weil dann bist du abgedichtet unter Flora quasi, also bist nicht oxidativ und es kommt dann so eine gewisse es entsteht dann so ein gewisser Ton, nicht? Also dieser Hefeton, was in so einer Nussigkeit geht. Nussig. Und so wird eben auch Sherry produziert an der Küste. Und hier ist es so, dass aus verschiedenen Gründen, also die Florhefe ist jetzt sicher nicht so dick, dass sie bis ganz oben geht, die ist vielleicht so einen halben Zentimeter bis Zentimeter, würde ich vermuten. In Österreich gibt es auch Leute, die damit experimentieren. Und ich finde, das bringt halt noch so eine zusätzliche Tiefe. Ja. Und wenn man das gerne mag, diesen leicht oxidativen Florton.
Ist das dann gefährlich? Kann das kippen? Also ist das ein Risiko für den Winzer?
Eigentlich nicht. Eigentlich stärkt den Wein.
Guck mal, kann man sowas
sehr honig bis...
Ja, ist so ein bisschen dunkel von der Farbe.
Kann man den länger auflassen auch? Also kann man den länger...
Ist jetzt komplett ohne Schwefel gefüllt. Ich glaube schon, dass du das länger offen stehen lassen kannst. Aber ich sehe jetzt keinen Grund. das hat nur 12 Volumensprozent.
Wie spät warst du denn gestern?
Und das hat schon gewisse 4.
Ich habe mir das gedacht, weil ich... du hast so eine nachlaufende Tiefenentspannung.
Tatsächlich, ja.
Nachlaufende Tiefenentspannung.
Wärst du Auto gefahren hierhin?
Nein, Taxi natürlich, ja. Nein, das mache ich nicht. Also ich weiß gar nicht, warum ich einen Führerschein habe.
Waren es Weine oder?
Ja. Ich trinke manchmal ein Bier, am meisten Spritzer, weil ich brauche viel Wasser, weil ich bewege mich auch viel. Und dann trinke ich immer den ganzen Abend eigentlich seichte weiße Spritzer. Das heißt, das ist eine Weißweinschorde mit sehr, sehr viel Wasser. Also nur so ein Zentimeter Wein obendrauf für den Geschmack. Ich trinke nicht gern Wasser, das schmeckt mir nicht.
Ja, und ist es kein Frevel am Wein? Also wann?
Überhaupt nicht, ne? Ich finde, Spritzer ist ein hochstilisiertes, nein, es ist ein Kulturgetränk eigentlich. Also in Österreich wächst man auch eine weiße Spritzer. Und dann nimmt man halt ein bisschen vielleicht einfacheren Wein, ja, aber nie schlechten.
Das ist jetzt Wasser, nur damit kein Missverständnis auf.
Ja, wir haben ja gestern auch noch zwei Folgen davor aufgenommen, deshalb war es auf jeden Fall.
Oh. Ja, und ich hatte jetzt auch die letzten Tage ein paar Winzer zu Besuch und dann wird es meistens ein bisschen länger. Aber das geht schon.
Durchziehen.
Ja. Aber gefällt das sowas vom Stil her? Oder ist das sehr gewöhnungsbedürftig?
Also ich bestellte dich mir nicht und ich würde gucken, ich würde mir nicht alleine trinken und würde ich mir schon überlegen, mit wem ich den bestelle. Mhm. Aber das ist jetzt überhaupt nicht so kein No-Go.
Ja.
Und du kannst ja auch, ich habe früher, ich habe gesagt, ich mag keinen Chardonnay. Ja? Und dann habe ich einen Freund, der sich mit Wein auskannte, ein Cuvée präsentiert. Das ist dein Lieblings-Cuvée. Ich wette mit dir, guck mal hinten drauf, da ist mindestens 30%. Das war Chardonnay
drin. Ja. Also, geil. Ja. Ich finde das ganz nice. Das ist ziemlich fresh.
Das ist wirklich super. Ja. Das ist ja so ganz zart nur der Floreinsatz. Und
ja, aber ich finde schon Sommer. Das sehe ich schon eher. Ja. Terrasse und
auf dem Boot.
Oder Boot.
Ein Brötchen. Weil es so Salzigkeit hat. Das geht auch gut zu Austern. Hervorragend. Schmeckt mir gut.
Aber du warst jetzt gar nicht in Köln die ganze Zeit, oder?
Nee, ich war mit der Familie in Rom.
Oh, chillig.
Wo ich noch nie war.
Hast den Fasching umschifft sozusagen.
Und Fasching und Karneval umschifft. Es war krachend voll. Ich weiß nicht, wie Rom dann im Sommer ist. Aber es war wirklich wunderschön. Und ich fand auch, ja, da kriegst du dann Restaurant-Tipps und so von Kollegen oder Freunden.
Wo warst du überall?
Keine tollen Restaurants. Also wir haben gewohnt an der Spanischen Treppe. Und ja, an einem Abend waren wir in einem Empfehlungs- und Traditionsding, wo Franca Magnani schon früher gegessen hat. Sagt euch jetzt nichts, aber das war die Alte. Die saß noch im Frühshop mit Werner Höfer, hat geraucht und Wein getrunken. Die Homecorrespondentin, eine Legende, die saß da immer. Und dann hast du halt auch so Erlebnisse. Das war ein toller Abend.
Erste Mal Rom, oder?
Nee. Ja, erste Mal Rom.
Erstes Mal?
Ja, erste Mal in meinem Leben.
Bucketlist.
Bucketlist. Ja, der Mozzarella war staubtrocken. Dann denkst du ja sofort, ich denke dann sofort, du hast keine Ahnung, weil du hast mit den Falschen gegessen.
Der gehört so.
Der Tisch gehört so. Ja, fand ich jetzt nicht. Und dann fand, wir sind wirklich keine Picky Eater. Aber wenn du dann so einen Glassplitter im Salat findest, der sich dann als Plastiksplitter herausstellt, aber wirklich, anders, oder was ist denn das, ne, am Tisch? Und dann sitze ich da und war wieder so, ja, machen wir jetzt einen Aufstand oder so. Wir wollen ja weder was umsonst haben noch sonst irgendwas. Nur wenn da noch mehr ist, kann man ja vielleicht Leben retten. Sag dem Kellner, der Englisch sprach, mein Italienisch, sag, sorry, we found this und so. Und dann denkst du ja, kennst ja auch die Restaurantleute, die dann sowas reinfallen lassen oder so. Das ist eine scheiß Situation. Der hat das super gehandhabt und sagt, oh, war echt besorgt, geht damit rum. Und dann schießt die Mama Restaurante aus ihrem Rütchen raus, stellt sich auf, quatscht uns auf Italienisch voll, was ihr gutes Recht ist. Wir waren in Italien, ja, naja. Aber die wollte nicht Englisch sprechen und hat gesagt, sei ja nur Plastik gewesen, sollten uns nicht so anstellen. Da bin ich sauer geworden, habe zu ihr nichts gesagt. Dann habe ich den Kellner gefragt, ob die seine Chefin denn Englisch sprechen würde. Sagt sie, no. Und dann habe ich gesagt, yeah, you deal it very good. But, und so. Und dann siehst du schon, mein Sohn ist dann peinlich berührt. Meine Frau sagte, lass mal. Und da habe ich beschlossen, weißt du was, man muss doch nicht jedes Restaurant unter Touristenfallenrabatt stellen. Und haben einfach mal geguckt, wie sieht's dann aus? Wer sitzt drin? Wie sieht die Speisekarte aus? Was kostet es? Und haben auf der anderen Seite vom Tiber nichts, ich habe nichts gelesen, eine Pizzeria entdeckt. Ich habe den Namen schon wieder, Travestera heißt die, glaube ich. Irre. Ja? Rappelvoll, viele Italiener. Du saßt so dort und wenn du mich fragst, an was erinnerst du dich in Rom beim Essen? An diese Pizzeria für 9,50 Euro. Es war super.
Rappelvoll ist immer.
Ich finde das aber sehr gut, nett, wie du dir immer Gedanken machst, den Kellner oder die Kellnerin nicht zu beleidigen. Vorher auch schon beim Kork jetzt.
Ja, wieder, weil ich finde, ein gutes Service, eine gute Ansprache ist für mich ein halbes Restauranterlebnis. Ja? Wenn einer seinen Job nicht überernst nimmt und eine gute Atmosphäre, ohne jetzt sich auf den Schoß zu setzen und mitzutrinken, aber finde ich, gehört zu einem Erlebnis dazu. Und ich habe da immer großen Respekt vor gehabt. Und Restaurants auch Marketing, ja. Guck dir Massonet in Köln an, ja. Mhm. Vincent Massonet kocht nicht. Erik schon kocht, aber Marketing läuft vor.
Na, stimmt, ja.
Aber wenn wir jetzt gerade bei Erlebnis und Restaurant sind, wie stehst du denn zu Weinbegleitung? Machst du das manchmal oder ist das so gar nicht dein Ding?
Bei Massonet mache ich das schon mal, weil ich Landau Frankreich kenne und wir sind jetzt hier im südlichen.
Dieser Mager, der Mann hier.
Nein, ich mag es eigentlich nicht, sondern ich mag mich für einen Wein mit allem Risiko entscheiden. Aber ab und zu sehe ich das als Fortbildung. Also, dass du sagst, wenn ich jetzt mich dann doch mal Frankreich widmen will oder übers Ribera del Duero hinaus, Navarra oder was auch immer, dann würde ich eine Weinbegleitung nehmen und mir in der Tat nochmal was aufschreiben.
Wenn man auch was entdeckt und so. Ne? Also wenn man du und sonst Rom, wird's da war super?
Es war toll. Hotelpreise sind abstrus.
Mhm. Abstrus teuer.
Abstrus teuer. Abstrus teuer.
Und jetzt schon so voll, ja?
Und rappelvoll jetzt schon. Und wir hatten einen wunderbaren deutsch sprechenden, ich glaube, Geschichtsprofessor, der hat sein Leben mal in der Richtung geändert, dass er nicht mehr in Unikellern sitzen wollte. Der hat an zwei Tagen uns geführt. Das war wirklich großartig.
Warum muss ich auch mal irgendwann?
Ich habe Roger Waters mal in Rom gesehen, aber ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt.
Oder? Was hast du in Rom gesehen?
Roger Waters.
Ja, ja.
Oh, das war die Aldo-Song-Geschichte.
Ja, ja.
Das war lustig, ja. Da war ich auch im richtigen Restaurant. Und die sind angeblich jetzt über Corona so schlecht geworden, weil meine Freundin war vor 3 Wochen in Rom auch. Und die habe ich dort hingeschickt, ins Roscioli. Mhm. Und die meinte, das war Vollkatastrophe. Alles überteuert, alles nicht gut, nur noch Touristen. Also gar nicht so, wie ich das in Erinnerung hatte.
Du findest, wir haben über Service gesprochen. Habt ihr noch nach für eine Geschichte hängt mit dem Schiff zusammen?
Ja, klar, bitte. 2, 3.
Ja, gut. Das ist das Tolle, wenn du mit so einem Kahn unterwegs bist, rollst du Deutschland von hinten auf. Du kommst in Städtchen, wo du sonst nie hinfahren würdest, in Burg, in, ich weiß gar nicht mehr, das war es jetzt, Sachsen-Anhalt oder so. Und ich war mit einem Freund da unterwegs auf der Rückfahrt von Berlin. Auf der Rückfahrt, also das Schiff wieder zurückgeführt, brauchst du 10 Tage, weil du ab Duisburg gegenüber den Rhein rauffährst, 7,5 Kilometer in der Stunde. Ja.
Gegen den Strom.
Und der trinkt auch gerne Wein und hat einen fantastischen Weinkeller. Ist aber basic und alles schön. Wir sind in Berlin losgefahren und fahren so den Mittellandkanal und ich gucke so Karten und so. Ich denke, scheiße, es war morgens 8 Uhr. Wir sind heute Abend nach Plan in Wolfsburg. Ja? Ich sage, Andreas, wollen wir mal da im Restaurant anrufen? Ich meine, die halten mich für bekloppt.
Da gibt es einen 3-Sterner.
Am Wasser auch noch.
Am Wasser?
Ja. Gut, und dann habe ich da angerufen und gesagt, guten Tag, Sie halten mich vielleicht für bekloppt, aber wir sind heute Abend wahrscheinlich in Wolfsburg. Haben Sie noch einen Tisch für uns für zwei? Dann sagte sie, ganz toll, nee, natürlich nicht, aber...
wir servieren Ihnen aufs Schiff.
Ich habe nichts gesagt von Chip. Wann können Sie denn da sein? Dann habe ich gesagt, ja, wird schwierig, das genau zu sagen, aber so ab 7:30. Ich rufe Sie an, wenn wir was frei haben. Gut. Und dann fährst du, den Mittellandkanal und dann kommst du nach Magdeburg. Und in Magdeburg hast du zwei Möglichkeiten. Du fährst über eine Brücke. Der Mittellandkanal geht wie eine Autobahnbrücke über die Elbe. Und du kannst, wenn du auf dem Schiff bist, auf der Brücke, siehst du unten die Elbe.
Hä?
Ja. Die haben, das ist ein 900 Meter langes Bett, wenn du so willst, als Brücke mit Wasser drin.
Okay, wow.
Und dann fährst du da drüber und das ist wirklich spektakulär. Aber es gibt noch was Spektakuläreres, nämlich das Schiffshebewerk. Es gibt in Magdeburg ein Schiffshebewerk aus dem Jahr 1934. Das Schiff ist von 33. Das Schiffshebewerk von 34. Da fährst du rein, du musst dir vorstellen, wie eine riesen Badewanne. Ja? Und physikalisch ist es ganz einfach zu erklären. Nimm ein großes Weinglas und tu da einen Eierbecher rein. Und dann kippst du in den Eierbecher genauso viel Wasser, dass der gerade schwimmt. Ja? Mhm. Und dann brauchst du ganz wenig Kraft, um den rauf und runter zu bewegen. Genauso funktioniert das im Prinzip. Du hast einen riesigen Trog, da passen also auch Fahrgastschiffe rein. Und das spezifische Gewicht dieses Trogs ist immer gleich, weil wenn du als Schiff reinfährst, drängst du eine Menge Wasser raus, das ist immer gleich. Dann gibt es Ausgleichsgewichte unten unter der Erde und eine Spindel, die das Ding rauf und runter fährt. Eine irre Technik. Das Restaurant hat mich angerufen, ich habe zum Andreas gesagt, willst du das Schiffswerk mal sehen? Ich bin auf der Hinfahrt her. Ja, machen wir. War der Ingenieur da, der das Ding betreut, sah das Schiff, dann hat er uns eine Führung gegeben. Okay. Wir einmal runter, einmal rauf und dann über die Brücke, kein Restaurant ruft an. Und ich habe immer heimlich geguckt.
Haben Sie angerufen?
Ja, das wirst du als Drehbuchautor, sagst du, das glaubt mir keiner. Da habe ich gesagt, Andreas, pass auf, in 800 Meter links kommt der letzte Hafen vor Wolfsburg, weil Wolfsburg haben wir nicht mehr geschafft durch das Schiffshebewerk. Ne?
Ach so, ja. Und
du kannst auch ein Schiff nicht einfach im Kanal liegen lassen, du musst einen Hafen haben. Ich habe gesagt, jetzt kommt der letzte Hafen, wo es möglich ist, falls sie noch anrufen, dann klingelt das Telefon. Wirklich. Die sagen, wir haben noch zwei Plätze heute Abend. Kommen Sie vorbei. Und dann habe ich gesagt, ich versuche es. Wir sind auf dem Mittellandkanal, nicht ganz in Wolfsburg, 20 Kilometer vorher. Das Ding in den Hafen reingeprügelt. Da kam wieder Welpenschutz, weil der Hafen war eigentlich zu klein dafür, der Steg. Und dann haben die das Schiff gesehen, haben uns noch geholfen. Wie kommen wir hier weg? Taxi. Taxi? Das muss aus Wolfsburg kommen.
Wow. Kurzum,
wir saßen im Restaurant und hatten den Abend unseres Lebens dort. Und mein Freund ist kein Klugscheißer und er war eine Sommelier, Ende 20. Und er hatte irgendeine Idee, er hatte was im Keller gehabt und er wollte einen anderen Jahrgang probieren. Und dann erzählte sie was zu dem Wein und er widersprach. Und dann hat die dagegen gehalten. Das fand ich total super. Und daraus wurde ein wunderbarer Dialog, aber auf netter Ebene. Ich habe da so zugehört und hatte Spaß. Und dann sagte sie, ich glaube, Sie haben da mehr Ahnung. Und zwar nicht unterwürfig. Ich glaube, Sie haben da mehr Ahnung von als ich. Machen Sie es doch. So, und das war ein toller Abend, der noch eine nette Pointe hatte, weil als allerletzter Gast, wir waren die Vorletzten, kommt ein Typ rein. Und da sieht man auch, wie man mit Klischees umgeht in solchen Restaurants. Hochwasserhose, Block unterm Arm, Einzeltisch. Und dann fing der an, bei jedem Gang, bei jedem Schluck mitzuschreiben.
Kritiker.
Und dann habe ich Andreas gesagt, was ist denn das für einer? Hat der einen Foodblock, hat der sich hier reingeschlichen? Die fingen auch an zu tuscheln dort den ganzen Abend. Ja? Und wir haben dann so eine ganze Geschichte um den gebaut. Ja? Er wohnt noch bei Mutti, hat keine Freundin und
alles miteinander. Die ganze Vorurteilskiste.
Die ganze Vorurteilskiste ausgepackt. Dann waren wir die Vorletzten und wurden dann die Letzten, als er ging. Und ich bin total neugierig. Ich sage, Entschuldigung, haben Sie Lust, eine Frage zu beantworten? Ja. Sie haben da so mitbeschrieben, warum? Sind Sie Fresskritiker? Haben Sie einen Foodblog? Waren Sie hier eingeladen?
Sind Sie Fresskritiker? Ist geil.
Dann sagt er, nein, wie kommen Sie drauf? Ich sage, weil Sie alles hier so mitgeschrieben haben. Sagt er, nein, ich bin ein engagierter Hobbykoch. Und ich finde, das leiste ich mir einmal im Jahr. Und ich erlebe nicht, dass ich da irgendwie drankomme, aber diese Präsentationsformen sind doch irre. Und ich leiste mir das einmal im Jahr. Und das war heute dieser Abend. Und er hat eine Freundin, ist vom Beruf, Achtung, Wasserbauingenieur und hat die nächste Schleuse hinter Wolfsburg mit einem Verfahren inspiziert, dass man nicht das Wasser ablassen muss, um die Schleusenwände zu inspizieren.
Wow.
Lange Rede, kurzer Sinn. Am nächsten Tag bin ich mit dem Boot bei ihm vorbeigefahren. Er hat bei seinem Tiefenroboter gezeigt.
Was ist denn das für eine Geschichte?
Ich habe mich so geschämt, ja, weil nichts von dem stimmte. Aber was noch raussteht ist, und das müssen wir noch machen, ich habe auch Fotos von ihm gemacht, er hat nicht geglaubt, dass ich vorbeikomme. Dass wir ein Essen machen und ihn einladen mit seiner Freundin.
Was das Schiff an einem Abend alles
für... Ja, du hast solche tollen Begegnungen. Das hat ja nichts mit Yachthafen zu tun. Das ist Kleingartenverein, wenn du in Häfen liegst. Das ist Kleingartenverein auf dem Wasser.
Also jeder mit einem Schiffspodcast. Bewerbung stellt. Wann hast du deinen Führerschein eigentlich gemacht? Oder wann kam die Begeisterung?
In Frankreich, vor 25 Jahren, Schiffchen gemietet. Und in Frankreich kommst du ja auch in Regionen rein, von hinten immer in die Städtchen, wo du sonst nie hinkommen würdest.
Die Gironde entlang,
ja.
Ein bisschen Bordeaux.
Genau. Ja, die Saône. Da habe ich das ganz, ganz toll gefunden. Hätte ich meine Frau zum Witwer gemacht. Da habe ich dann auch gedacht, du musst es wirklich lernen. Weil ich beinahe mit einem Boot, sie stand an der Schleuse, schwanger. Und ich war noch auf dem Fluss, der hatte Hochwasser wegen Regen. Und Schleusen haben ja ein Wehr. Ne?
Ja.
Du musst in die Schleuse reinfahren, dann übers Wehr kippt das Wasser runter. Da war eine Brücke an unserem Ort. Und ich kreuzte so, weil meine Frau die Schleuse bediente. Eine Freundin bei uns, eine Französin, Nathalie Licard, die früher bei Harald Schmidt Station-Ansage gemacht hat, die hat es gar nicht mitgekriegt. Die lag vorne auf dem Boot. Und als ich da auf die Schleuse zufahren wollte, hat mir einer einen Weg abgeschnitten. Und ich hätte ihn rammen sollen, weil was dann passierte, war klar, der Fluss führte viel Wasser.
Ja.
Und ich stand plötzlich mit einem untermotorisierten Schiff quer im Fluss. Und dann hast du keine Chance.
Weil das dich so wegdrückt.
Ja, wenn du quer stehst im Fluss, und das war mir schon klar, nur weil ich dem ausgewichen bin. Und irgendwann reagiert man dann halt richtig. Ich habe gedacht, was machst du jetzt? Und habe in der Sekunde gedacht, du musst vor dem Brückenpfeiler fahren. Und dann habe ich das Schiff quer gegen den Brückenpfeiler geknallt. So ein Loch oben in der Flybridge. Im GfK. Ach. Anne sah das Ganze vom Ufer aus, es muss Horror gewesen sein. Dadurch kriegte ich aber den Schwall zurück und konnte gegen den Strom dann in die Schleuse fahren. Das hat jemand mitbekommen, danach wurde der Fluss gesperrt, weil es einfach auch gefährlich war. Und danach war ich fertig mit der Welt, mein Selbstbewusstsein, die Angst auch vom Vermieter, wenn du das Schiff so zurückgibst. Ich habe 300 Euro bezahlt, weil die Frau, die das Schiff entgegennahm, sagte, vor 6 Wochen ist das unserem Chef an derselben Stelle passiert. Das Loch war größer.
Oh,
300 Euro ist gut.
War es aber nett.
So, da habe ich gedacht, musst du richtig lernen, habe dann die Scheine gemacht.
Mhm. Ah, das war doch ohne Führerschein.
In Frankreich kannst du es ohne Führerschein machen. Wie hier in Brandenburg auch. Ja.
Stinkt ja, aber nur bis zu einer gewissen Größe.
Ja. Das, die Regel hier kenne ich.
Motorisierung. Was hat man eigentlich auf dem Boot? Ist da auch 0,5?
Oh. Ja.
Promille oder was?
Ja, klar.
Nein, du hast. Ja, als Weintrinker interessiert mich das. Also.
Ja, du hast dieselbe, und zwar vice versa. Wenn du deinen Bootsführerschein verlierst, weil du kontrolliert worden bist von der Wasserschutz, verlierst du deinen Autoführerschein. Wenn du deinen Autoführerschein verlierst, verlierst du deinen Bootsführerschein. Und die psychologische Wirkung, am Anfang hatte ich einen Mitbesitzer und wir sind haben einen Ausflug gemacht in Köln, sind den Rhein raufgefahren und haben 2 Kölsch getrunken, damit bist du nicht Knülle, und sind auch eine Stunde zurückgefahren, kommen in Köln in den Rheinhafen rein, steht da die Wasserschutzpolizei.
Aha.
Versteckt hinter einem Schokoladenmuseum. Und wirklich die schönste Wasserschutzpolizistin ever steht da in Uniform wie eine Sirene und macht so, winkt so. Ja, so. Mein Freund, der nicht so erfahren ist, man muss dazu wissen, dieses Schiff ist schwer zu manövrieren, hat aber einen Bugstrahlruder. Das heißt, du hast vorne im Bug hast du ein Querruder, das kannst du das Schiff so rumdrehen. Das, ne, so machst du, dann geht der Bug so rum. Und mein Freund versucht also jetzt an diesem Wasserschutzpolizeischiff anzulegen. Ein Versuch, du denkst sofort, Knülle. Zweiter Versuch, du willst den jetzt ja auch nicht entmannen. Das ist ja, der hat ja Pinkelprobleme für die nächsten 20 Jahre. Jetzt, die steht da so mit verschränkten Armen. Zwei Typen waren ihr Untergebenen. Sie stand da so, guckte sich das an. Dann habe ich gesagt, Jan, lass mich. Hat er dann gemacht, dann habe ich da angelegt. Und dann hat die nicht guten Tag gesagt, sondern die steht da so und sagt zu uns beiden Männern, wir bei der Wasserschutz haben nicht mal ein Bugstrahlruder. Ja, scheiße.
Boom,
ja.
Das ist lässig.
Bei der Wasserschutz.
Wie ist das bei euch beim Fernsehen? Seid ihr da eigentlich alle so eine Posse?
Was heißt
das? Weil du gerade sagst, so, die Dings vom Harald Schmidt war da vorne und so. Nein, ja, aber seid ihr, nein, ist es so, alle miteinander, die man so kennt aus dem Fernsehen, irgendwie nein, befreundet, hab, bekannt?
Nein.
Die gehen alle nur immer zusammen in Urlaub, finde ich.
Nee, das ist eine private Freundin.
Keine Ahnung. Weißt du, wenn man so irgendwie.
Eine private Freundin meiner Frau, weil die so frankophil ist. Meine Frau spricht perfekt Französisch. Nee, ganz im Gegenteil. Die Luft ist dünn. Das ist Champions League. Ich bin mit keinem Kollegen befreundet, kollegial befreundet, außer mit Markus Lanz. Aber ansonsten sind das alles Konkurrenten.
Aber wo du gerade noch Fernsehen sagst, was ich schon echt krass fand nach der Sendung, wie viele Leute mir da geschrieben haben, die sich so 10 bis 20 Jahre nicht mehr gemeldet haben oder irgendwelche Mütter von Freundinnen, und das war echt krass. Und der Bürgermeister bei meiner Mutter direkt angerufen. Ich habe ihn so im Fernsehen gesehen. An Fasching war auf jeder Veranstaltung
noch nicht alles verloren.
Eine Büttenrede war auf jeden Fall über Hart aber fair und Kollege Curly von Herrn Lauterbach. Das war auf jeden Fall. Also man unterschätzt es irgendwie, wenn man jetzt nicht so viel Fernsehen schaut, wie viel Impact das dann doch schon hat. So.
Ja, es ist eine Generationenfrage.
Es ist eine
Generationenfrage, weil die Eltern, es ist natürlich so, es gibt ein umgekehrtes Problem. Wenn du das, also ich bin seit meinem 29. Lebensjahr in Nordrhein-Westfalen, dann 22 Jahre ARD, also ich bin halt ein Fernsehgesicht. Das heißt, jeder sieht dich altern im Fernsehen. Ja. Ich habe mal eine Grundschulmitschülerin getroffen, die mich selbstverständlich ansprach und zu Tode beleidigt war, dass ich nicht mehr wusste, wie sie war. Die verstehen das nicht, dass du Menschen, die du 40 Jahre nicht gesehen hast, nicht mit dem Gesicht zuordnen kannst.
Ja, voll.
Oder die erinnern sie sich noch an mich. Und ich habe 3 Minuten Technik, um... Danach gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder, oh scheiße,
mein Taxi.
Oder du musst die Hosen runterlassen.
Welcome to my life.
Als
Wirt siehst du ja auch 1000 Leute die ganze Zeit.
Das geht dir doch genauso.
Immer, aber meine Technik ist länger wie 3 Minuten. Du musst dann so kreisen, weißt du? Du gehst dann vom einen zum anderen. Ja, du kennst dich vom Gesicht oder so? Oder?
Ja. Was das Schöne an meinem neuen Leben ist, dass ich nicht mehr recherchiere. Ich habe ganz grob mal nachgeguckt, was hast du mit der Cordoba zu tun, mit dem Restaurant?
Ich habe damals mit dem Gerhard Retter, ich war in Schleswig-Holstein und habe dort gemeinsam mit dem Gerhard Retter den Christoph Ellinghaus und die Gudrun Ellinghaus kennengelernt. Und da hatten wir die wahnwitzige Idee, in Berlin ein Lokal zu öffnen. Und das haben wir zu viert dann.
Und das bist du immer noch dabei?
Nein, da bin ich dann 2018 ausgestiegen, im Januar, und dann im August habe ich dann die Freundschaft eröffnet, genau, mit Johannes.
Ja.
Nein, das...
Ja, ich war da zweimal mit meiner Tochter.
Und 2013 bis 2018 waren wir dort,
Toller Laden.
Ja, da musst du mal in die Freundschaft kommen.
Ich habe Zeit. Ich bin kein Amerikaner, ich komme.
Wie hast du gesagt,
Zug fährt jede Stunde. Ja. Bring meine 17 besten Freunde vom Fernsehen mit dich.
Hans Mahr ist immer da, den kennst du wahrscheinlich, oder?
Machen Sie.
Ja.
Ich kenne kaum Lokale, wo er nicht Lokalverbot hat, weil er gerne in die Küche geht und den Leuten erklärt, ja, ich zeig dir mal, wie man Wiener Schnitzel macht.
Weißt du, das sagt der Oliver Hergesell auch immer. Dann kennst du dich immer wieder. Was macht der Mahans bei dir? Sag ich, Essen, jeden Tag.
Soll ich
was? Der hat nicht Lokalverbot.
Ihr könnt ja schneiden. Möchtest du eine Geschichte aus dem Wienerwald hören?
Ja, bitte.
Sicher.
Mahansi sagte vor 15 Jahren oder wie auch immer, Hart aber fair muss im ORF laufen. Ich mache euch einen Kontakt. Kommt nach Wien. Wir fliegen nach Wien. Mahansi holt uns ab. Programmdirektor war in so ein ganz korpulenter der hat früher Stein, irgendwas mit Stein, irgendwas, der hat früher Sport gemacht, ist auch schon lange her, war der Programmdirektor. Und mit dem fand also ein vertrauliches Essen statt. Im Wienerwald, im Restaurant im Wienerwald. Mhm. Wir fahren dahin, also es hätte auch eine Entführung sein können. Sitzen bei diesen beiden Österreichern am Tisch, die uns nicht beachtet haben. Wir haben da mitgegessen und Jürgen und ich haben gesagt, ey, da zahlen andere Leute Geld für, das ist einfach super.
Der, perfekt.
Der österreichische Programmdirektor hatte, glaube ich, null Interesse an, hat aber fair, kein Geld oder was er immer fand, aber machen Sie spannend. Es war November und nebenan war ein Raum und ich sag mal, sehr hübsche, sehr extravagant gekleidete, sehr sich anregend bewegende Frauen gingen da rein und raus, rein und raus. Und dann kam eine etwas ältere Dame und begrüßte den Programmdirektor und den Mahansi und alles Mögliche. Und wir saßen da und wir wurden dann auch gesagt, ja, haben wir dann gefragt, was ist denn das für eine Veranstaltung? Das war die Weihnachtsfeier vom, weiß das, der größte Puff in Wien, Babylon oder...
Ach so, ja.
Babylon.
Oder Babylon, ne?
Ja, genau.
Klar, jeder Atem ist auch...
Die berühmte Weihnachtsfeier.
Die kochen sehr gut, habe ich gehört.
Ja, ja, es geht ja nur ums Essen. Was habt ihr
gehört? Ja, selbstverständlich. Ja,
nee, tatsächlich haben die uns auch erklärt.
Ja, wirklich, da gehen alle hin.
Ja, ja. Ja, ich wollte jetzt auch keine anzügliche Geschichte erzählen. Das ist ja ein Podcast über Essen und ja. Wein. So, und dann wurde bezahlt, wir waren eingeladen, sind wir wieder nach Hause gefahren, waren überhaupt nicht sauer und haben gesagt, geil.
Geiler Abend.
Und Österreich hat tolle Journalisten. Und
das war's.
Nein, das ist natürlich nie was gemacht. Null. Auch von machen Sie kein Wort. Aber bei dir darf er noch rein. In Köln ja, ist schwierig.
Aber er ist jetzt leider raus. Er hat ja bei der Bild gekündigt jetzt. Da war er Berater und er macht jetzt, glaube ich, irgendwo in Prag irgendwie wieder ein Consulting.
Okay.
Ist jetzt, glaube ich, schon 73.
Ja. Aber er kennt sich wirklich aus. Ne?
Ja. Und er, ist, er wirkt da immer noch sehr zeitgemäß, muss man sagen.
Ja.
Das klingt nach einem wilden Typ auf jeden Fall.
Hans ist super. War ein Manager von Falco.
Alaba.
Wirklich?
Und von Ralf Schumacher. Und zwischendurch war er RTL-Chefredakteur.
Ja.
Okay, ja, Manager von Falco finde ich davon am krassesten, aber das andere ist auch krass. Aber wo wir gerade bei Falco sind, wow, was eine Überleitung. Und ich sehe dieses
Harvest-Moon-Etikett
hier. Dachte ich, vielleicht haben wir auch noch einen Song für unsere phänomenale Terroir-Adiletten-Spotify-Playlist dabei.
Das ist Moderation.
Aber nicht Itza Hadek.
Das hat mich schon umgehauen.
Aber kennst du die?
Ja.
Ah, okay. Wusste ich nicht.
Die ist 72, warum soll ich die nicht kennen? Ich bin 65.
Nee, das schon, aber ich meine, die hat ja in deinem letzten Ding für dich gespielt, oder privat meine ich. Also kennt ihr euch? Nein, gar nicht, einfach.
Nee, also Jahresquiz habe ich ja auch gemacht, nach 15 Jahren habe ich da Schluss gemacht und ich wusste nicht, was die machen. Die haben mich echt zum Heulen gebracht, weil Schöneberger Jauch, Silbereisen, haben ein Lied gesungen und was umgeht. Ich stand da und wusste gar nicht, was passiert. Dann gab es ein Feuerwerk und dann sprang quasi Bonnie Tyler von der Showtreppe runter und sang It's a Heartache.
Wow! Das klingt auf jeden Fall sehr viel.
Ich finde, es gibt wenige Rentner, die so in den Ruhestand verabschiedet wurden. Das war wirklich schön. Ich bin Billy Joel-Fan.
Ja.
Und auch ich bin auch... Man muss nicht immer sophisticated sein. Es gibt ein wunderschönes Lied, das mit Wein anfängt. It's in an Italian restaurant. Kennt ihr das?
Nee.
Wenn ich es höre vielleicht.
A bottle of red, a bottle of white or a bottle of rosé instead. So ähnlich, glaube ich, geht's.
An Italian restaurant heißt der Song.
Das heißt genau so. Und pass auf, gucken wir mal, ob wir den hier finden. A bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. We get a table.
Das ist eigentlich...
Ja, kenne ich.
Ja. Ich kann es doch nicht, aber ich lerne es gerne kennen. Das ist eigentlich ein geiler...
Ich dachte, das ist von der Elton John.
Nee.
Ein geiler Einstieg für jeden Abend. A bottle of white, nee, a bottle ist, of red, a bottle of rosé instead.
Ja, das ist nichts anderes als ein Abend in einem italienischen Restaurant und ein tolles Lied daraus.
Okay, loggen wir ein. Billy Joel, ein Italian Restaurant. Bam, in unserer Terroir-Adiletten-Playlist. Und jetzt zum Ende dieses schönen Gesprächs kannst du noch mal komplett in deine Rolle aufgehen und uns beiden noch mal eine
Schlussrunde
Frage stellen.
Bei Terroir und Adiletten. Hier ist Fantasie gefragt. Stellt euch vor, ich habe da gestern ungefähr anderthalb Stunden an der Bar hier unten im Hotel nachgedacht. Stellt euch vor, ihr beide seid Touristen in Amerika. Auf Fresstour, was schwierig ist in Amerika, glaube ich. Und ihr geratet in eine Schießerei. Es gibt einen großen Justizirrtum. Ihr werdet als Täter entlarvt und werdet zum Tode verurteilt. Ihr beide.
Okay.
So, und dann dürft ihr euch die Henkersmahlzeit aussuchen. Der Staat bezahlt, es gibt keine Grenzen. Ihr müsst euch aber einigen auf die Henkersmahlzeit, weil ihr auch zusammen hingerichtet werdet.
Zusammen werden wir hingerichtet.
Drei Gänge und ein Wein dazu. Und ihr müsst das jetzt auskaspern. Ich höre zu. Warum läufst du weg?
Du musst kurz aufstehen, da kann ich besser nachdenken. Das ist schon die krasseste Challenge, die wir hier hatten. Wir müssen uns einigen, das ist das Schwierigste dran. Einigen,
ja. Geld spielt keine Rolle. Was wollt ihr noch einmal essen?
Und wie viele Flaschen Wein?
Geld spielt keine Rolle. Also, also. Ihr sollt schon noch aufrecht auf die Guillotine oder wie immer das da geht.
Also, Eingang würde ich fast sagen.
Vorspeise hätte ich.
Was?
Vorspeise wäre einmal gekocht von Jörg Müller, den kann man ja einfliegen. Als ich jetzt da war, nach Silvester, habe ich dort ein Konsomme gegessen mit hausgemachten Ravioli gefüllt mit Gänseleber. Und ich glaube, das war die beste Suppe, die ich in meinem Leben gegessen habe. Das war Wahnsinn.
Gehst du mit? Ich moderiere das jetzt mal.
Das ist mir ein bisschen zu fancy, muss ich sagen. Aber
ihr müsst euch einigen.
Wenn wir beim zweiten Gang...
Die Hauptspeise darfst du aussuchen.
Okay, ja, gut, ja, okay, dann, gut, ja. Dann machen wir das so.
Nur wenn es kein Chicken Teriyaki ist.
Nee. Ich hätte als Hauptspeise gerne Zürcher Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti in einer schönen Weißweinsoße mit schönen frischen Champignons, geiles Kalbsfleisch. Das ist eines meiner Leibgerichte und erinnert mich immer an meine Kindheit an der Schweizer Grenze. Und ich glaube, das tut auch dir gut, kurz vorm Tode.
Ja.
Ich würde jetzt eigentlich sagen, als Dessert diesen Leberkäse in dem Krapfen, ehrlich gesagt.
Stinkt, ja.
Leberkäse im Krapfen.
Shelly hat gekocht, war kreativ und hatte Heimweh und hat versucht, Faschingskrapfen zu kochen. Also hier nennt man die Berliner, oder?
Ja, ja.
Und ohne Füllung und dann hat er es auseinandergeschnitten und hat einfach einen pikanten Leberkäse reingegeben. Wir machen das so mit unserem Metzger, die Folge kennt man. Und der ist gespickt mit Habaneros vom Keltenhof, da in der Stuttgarter Gegend. Also ein bisschen scharf und dann da rein und dann Puderzucker drauf als Dessert. Dann haben wir ein bisschen Leberkäse, das fände ich gut. Ja.
Ja, best of both worlds, bisschen süß, bisschen scharf,
ja, genau.
Bisschen salzig.
Am okay. Ende.
Das fände ich ganz geil.
So, was trinkt ihr dazu? Weinbegleitung, oder?
Ja, Weinbegleitung, weil da können wir drei verschiedene trinken, okay. Würde ich vorschlagen.
Ja, wahrscheinlich, weil du so Kristallfan bist, werden wir uns so Flaschen Kristall reinboxieren.
Ja, ja. Zur Konsumierung.
Ja. Ja, zum Knetzel passt
was gut. Ist Pino.
Das ist so dieser Champagner. Bitte?
Ach so, Kristall, röderer Kristall Champagner. Oh.
Das ist so dieser Rapper-Champagner, den Jay-Z früher immer in den Videos hatte mit der gelben Folie.
Meine Frau, ist das eigentlich, das wäre für mich jetzt, wie ich ganz kurz noch, ist Ruinar ein guter Champagner, weil den will meine Frau, ne? Oder ist das ein Markending? Das
ist ein Markending.
Dankeschön, Walter.
Pino?
Ja.
DRC?
Ja.
Ja, klar, ich meine.
Bei Etiketten kennst du ja aus.
Ja,
Was war einer? Ich habe sie mitgekriegt.
Ja, schon Romani Conti, wenn wir kurz vorm Tode stehen.
Aber ihr seid jetzt Labeltrinker, oder wie?
Ja, nee, aber der ist ja auch. Nein, in so einer Situation schon. Ja.
Also ich meine, bei dem Wein finde ich, der ist zwar natürlich auch ein Labelwein, aber der ist ja auch richtig gut. Also da kann man jetzt nicht so viel falsch machen, finde ich zumindest.
Und ich als Lokalpatriot würde mir wahrscheinlich dann zum Leberkäse einen Kracher reindonnern.
Vogelbeere.
Aber du willst wahrscheinlich, nein.
Nein, Digestiv könnt ihr ja noch extra haben. Also es gibt einen Nachtischwein, Süßwein, was auch immer.
Ja, ich würde auf jeden Fall einen Kavi zum Leberkäse.
Echt, oder was?
Ja, ja.
Ein was? Ein
Kabinett?
Kabinett.
Ja. So was Spritziges vom Abschied finde ich schon gut.
KTBA?
Nee. Das ist mir zu arg.
Ja, mir ist wurscht. Wenn es danach nichts mehr... Können wir noch ein Kabinett trinken.
Also machen wir ein Kabi und danach noch eine Vogelbeere zum
Wenn Abschluss. Ego Müller draufsteht, können wir ein Kabinett trinken.
Und Digestiv?
Ja, Vogelbeer, Reisebauer.
Ja. Boah, ja, ich habe voll Bock auf das Menü jetzt, ehrlich gesagt.
Also nicht auf die Situation, aber auf das Menü.
Ja, wisst ihr was? Lebet wohl.
Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Andeutung war. Ich habe ein bisschen Angst, diese Suite zu verlassen jetzt. Aber ich glaube, wir sollten das mal irgendwann nachkochen. Auf jeden Fall.
Das stimmt, ja. Eine Playlist und eine Rezeptliste.
Ja, voll. Und dazu hört man die Terroir an die letzten Spotify-Playlist, weil das kommt einer Hinrichtung sehr nahe.
Finde ich nicht.
Es ist ein sehr wilder Mix. Wir haben es letztes Mal versucht, aber man lernt auf jeden Fall auch ein bisschen was über...
Seine Grenzen.
Was, ich, was da hilft, ist Siri, nächster Titel.
Das stimmt.
Genau.
Ey, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Cheers.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, höflich.
Großer Spaß.
Sehr gerne.